Ich möchte euch herzlich begrüßen. Freut mich, dass, obwohl das Semester noch nicht losgegangen ist, trotzdem einige Leute den Weg gefunden haben. Wie die meisten sicher wissen, halten wir da so einmal im Monat hier einen hübschen Vortrag vom Chaos Computer Club aus. Und weil ich beruflich jetzt seit 2 Jahren sehr viel mit der Programmiersprache Java zu tun habe, dachte ich, ich erzähle mal ein bisschen beispielhaft, wie sich so eine Programmiersprache im Laufe der Zeit entwickelt. Manche Programmiersprachen ändern sich sehr viel, manche sehr wenig. Wer zum Beispiel die Sprache Python kennt, der weiß, dass da ständig auch an der Sprache selber Änderungen vorgenommen werden. Für C++ sind auch gerade wieder Änderungen im Gespräch, wo also in der Sprache diverse Ergänzungen sind. Bei ein paar anderen Sachen, wie zum Beispiel der Sprache C, ist in den letzten 30 Jahren sehr wenig passiert, was die Sprache betrifft. Eigentlich seit das ANSI C normiert wurde, gab es nur ein paar Datentypen, die ein bisschen zusätzlich definiert wurden, aber eigentlich nicht viel, was sich da getan hat. Wer hat schon mal mit Java was gemacht? So ungefähr die Hälfte. Wer hat überhaupt schon mal programmiert? Interessanterweise nicht alle, die mit Java was gemacht haben, haben schon mal programmiert. Damit lösen wir uns im Logikwörtchen auf und verpuffen und damit ist das alles hinfällig. Okay. Der Vortrag ist in genau dem Stand, wie er hier gezeigt wird. Auch schon online unter dieser URL. Ich habe so die nette Angewohnheit, im Gegensatz zu manchen anderen Referenten, wo Jahre später die angekündigten Folien noch nicht im Netz sind, dass ich die meistens vorher ins Netz stelle. Das hat für mich so ein bisschen die Backup-Funktion, wenn der Rechner hier abbraucht, kann ich irgendjemand anderem sagen, geh ins Netz, da sind sie und stell deinen Rechner hierher. Auf jeden Fall braucht sie also nicht irgendwie jetzt mitschreiben oder ähnliches, wenn es ein bisschen flott geht, weil die Folien alle dann im Netz sind. Wenn irgendwelche Fragen sind, möglichst gleichstellen. Manchmal habe ich das später im Vortrag noch drin, die Antwort auf die Frage, dann werde ich das dann passend anmerken. Ansonsten, wenn man die Fragen versucht am Schluss zu sammeln, führt das dazu, dass dann hinterher keiner mehr weiß, was da jetzt eigentlich los war und deswegen nach Möglichkeit Fragen immer sofort stellen. Ich habe bisher noch niemanden gebissen im Publikum. Auch in der ersten Reihe nicht, also ihr braucht nicht alle so weit nach hinten sitzen. Ja, die Inhaltsübersicht liest sich ein bisschen monoton. Also das Thema Evolution einer Sprache bringt es eigentlich mit sich, dass man chronologisch größtenteils vorgeht und da eben von Version zu Version springt und schaut, ob und was sich da geändert hat. Was ich genau in den einzelnen Kapiteln erwähne, habe ich hier jetzt noch nicht drauf geschrieben, weil sonst wäre es ja nicht mehr ganz so spannend. Fangen wir mal mit dem Ursprung an. Es gab Anfang der 90er Jahre bei Sun ein Projekt, das hieß ursprünglich mal Stealth, später hieß es dann Green. Und als Teil dieses Projektes ist die Sprache GreenTalk, beziehungsweise später dann Oak, entwickelt worden. GreenTalk in Anlehnung an Smalltalk, weil die Sprache objektorientiert sein sollte. Später wurde sie dann in Oak umbenannt und es ist wirklich nach einer Eiche, die einer der Entwickler da beim Blick aus dem Fenster gesehen hat, hat er gemeint, das wäre doch ein netter Name. Also die bestätigen, dass diese Legende tatsächlich stimmt. Wenn man Gosling und die anderen Leute in Interviews fragt oder diese Interviews da liest. Eines der Nebenprodukte aus diesem Projekt, das man heute noch sieht, ist der Duke. Dieses kleine Maskottchen hier, das so ein bisschen wie so ein Zahn aussieht. Gedacht war das Ganze für Multimedia-Anwendungen. Die wollten im Prinzip eine Plattform und ein Betriebssystem und eine dafür passende Sprache entwickeln für tragbare Videoplayer, Set-Top-Boxen für TV und andere Multimedia-Geschichten, wohlgemerkt Anfang der 90er Jahre. 1992 hatten sie einen hübschen Prototyp, Star 7. Das war ein PDA mit Touchscreen, Funk, wobei das Funk war hauptsächlich zur Steuerung von Videorekorder und zum Videostreaming auf dieses Gerät gedacht. Und ich denke also für 1992, wohlgemerkt, das war vor der Zeit, vor Apple den Newton wieder eingestampft hat. Und Apple hat den Newton eingestampft, bevor die PDAs überhaupt aktuell geworden sind, so knapp vorher, um den Markt gezielt zu verpassen. Hatten die 1992 davon funktionsfähige Prototypen. Und ich denke, dass das zeigt, dass in dem Team ein paar Leute saßen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Das war auch der Grund, warum da nichts geworden ist, weil die Verantwortlichen bei Sun dann entschieden haben, dafür ist der Markt noch nicht reif. Sie haben aber ein enormes Potenzial in der Technologie gesehen und das Ganze dann in die Firma First Person ausgegliedert. First Person hat dann verhandelt. Hat verhandelt mit verschiedenen Firmen für so Set-Top-Box-Software und ähnliches. Und da ist aber irgendwie alles nichts draus geworden und dann sind sie irgendwann wieder zurückgegliedert worden, als das Web kam. Das kommt dann zwei Folien später. Für die Sprache Oak haben sie sich eine ganze Menge hehre Ziele ausgedacht. Also wenn ich hier diese Liste, die ich aus einem Dokument da zitiert habe, aus so einer Presseerklärung, das liest sich irgendwie wie schönstes Passwort-Bingo. Eine neue, kleine, sichere, also safe und secure, verteilte, robuste, interpretierte, garbage-collectete, multi-threaded, was weiß ich, blub. Also irgendwie so alles, was da eben die normalen Programmiersprachen nicht hatte, sollte die dann haben. Irgendjemand sabotiert hier unsere Chaosfahne. Und sie hatten das Ziel auch relativ gut erreicht, wobei sie allerdings mit dem Implementieren nicht ganz fertig wurden. Also es gibt ein Manual, das Oak 0.2 Manual. Das Postscript kann man sich heute noch auf der Seite von James Gosling, einer der Java-Väter, runterladen. Und da sind ein paar hübsche Features drin, die Java dann am Anfang nicht mehr hatte. Manchmal, weil sie einfach nicht dazugekommen sind, das zu implementieren. Manchmal, weil sie es bewusst weggelassen haben, weil die Komplexität zu groß war. Eines der Features war Enums, wie sie in C und C++ bekannt sind, Aufzählungstypen, wo man zum Beispiel die Monate eines Jahres als Typ definieren kann, die jetzt übrigens in Java 1.5 ganz neu wieder eingeführt wurden. Dann gab es Assertions. Die Leute, die Java 1.4 kennen, denken, Assertions gibt es doch, die haben sie doch mit Java 1.4 eingeführt. Die Assertions, die Oak hatte, waren viel mächtiger. Der hat hier eine Klasse Kalender als Beispiel definiert, mit einem Array, wo er die letzten Tage der Monate drin hat. Und er macht hier einen Assert drauf, dass der Monat zwischen 1 und 12 liegt und dass der Tag zwischen 1 und dem letzten Tag des Monats liegt. Und das wird also dann vom Compiler überprüft. Man kann also nicht wie, nur wie in anderen Sprachen oder wenn man so Asserts mit Funktionen in, mit Template, mit Präprozessor-Makros in C oder mit Templates manchmal auch in C++ nachbaut, an bestimmten Stellen Bedingungen überprüfen, sondern man kann auch an Funktionen, Variablen oder Klassen solche Bedingungen hinkleben, die dann vom Compiler ständig überprüft werden. Und also diese mächtigen Assertions hatten sie dokumentiert, aber sie hatten noch keinen Compiler, der die wirklich implementieren konnte. Das wurde dann, es hieß dann, wir brauchen jetzt das Produkt, das implementieren wir irgendwann später. Also das haben sie bis heute noch nicht. Dann gab es Pre- und Post-Conditions, ähnlich wie in ADA, falls Leute das kennen. Es gab vorzeichenlose Variablen. Jeder, der mal in Java versucht hat, in tieferen Schichten zu programmieren, zum Beispiel ein Netzwerkprotokoll selber zu implementieren oder ähnliches, der würde sich darüber freuen, oder Dateiformate zu lesen, irgendwelche Binärformate, wenn er vorzeichenlose Variablen hätte. es gab ein Post-Increment für Strings, also dieses hübsche Plus-Plus, wie es die Leute von C oder Java kennen. Wenn ich eine Variable habe, ist A++ ein gültiger Ausdruck. Und das galt in Oak auch für Strings. Und zwar hat es an den String hinten das Zeichen 1 angehängt. Weil plus ist das gleiche wie Variable plus 1. Und ein String plus irgendwas anderes ist String-Konkatenation. Und deswegen war es ausdrücklich im Handbuch von Oak dokumentiert, dass dieser Post-Increment-Operator auch für Strings funktioniert. Ich weiß nicht, ob den irgendwann jemals jemand verwendet hätte, aber den hatten sie nicht drin, weil der Minus-Operator für Strings hat ja auch keine Bedeutung. Und die haben praktisch dieses Plus-Plus auf das normale Plus-String-Addition oder Zahlen-Addition zurückgeführt. Und das Minus ist für Strings nicht definiert und deswegen hatten sie Minus-Minus wohl auch nicht definiert. Dann hatten sie ein sehr krankes Konzept der asynchronen Exceptions. Und zwar konnte jeder Thread jederzeit bei einem anderen Thread einfach eine Exception auslösen. Und die hat der andere Thread in dem Moment bekommen. Weil das aber manchmal ziemlich unpraktisch ist, wenn ich zu beliebigen Zeitpunkten Exceptions kriege, mit denen ich gar nicht rechne, konnte man seinen Code durch das Schlüsselwort Protect davor schützen, dass er asynchrone Exceptions bekommt. Die sind dann so lange aufgehoben worden, bis der aus diesem Protect-Code rausgelaufen ist und dann ist die Exception losgeknallt. Und weil man aber innerhalb von so einem Protect-Code manchmal vielleicht doch wieder rankommen will, gab es dann wieder ein Schlüsselwort Unprotect, mit dem man Codeblöcke wieder entschützen konnte. Ja, das haben sie Gott sei Dank aufgegeben, dieses Konzept. Und es hatte GoTo, so wie in C. Java hat heute noch GoTo als reserviertes Schlüsselwort, aber wenn man es verwendet, macht der Compiler nur eine Fehlermeldung. In Oak hat GoTo funktioniert, aber man konnte quer durch die Landschaft springen. Also James Gosling und die anderen Leute waren sehr von C inspiriert. Bis zur Version 1.1, glaube ich, auch waren die offiziellen Java-Compiler alle in C geschrieben. Erst bei 1.1 hatten sie einen in Java nachimplementiert. Ja, Michael?
Also ich erinnere mich, dass GoTo in Java durchaus funktioniert. Ich weiß nicht, ob es generell bei allen Implementierungen funktioniert, aber ich erinnere mich, dass ich in meinen ersten Semestern einige Übungen mit Java und GoTo verziert habe.
Also ich habe gelesen in einem Handbuch, dass es nicht geht und ich habe es auch mal probiert und er hat gemeckert. Aber es ist auch so, dass es zum Beispiel eine Sichtbarkeitsregel gab, die bei Java 1.0 und zum Teil auch 1.1 vorhanden war, aber nicht dokumentiert und bei 1.2 haben sie es dann abgeschafft. Da komme ich nachher noch drauf. Auf jeden Fall ist GoTo nicht gewünscht da drin. Gut. Und also ich sehe auch im Moment keinen großartigen Zweck mehr, GoTo zu verwenden, außer man will unbedingt das letzte Geschwindigkeitsquäntchen irgendwo rausoptimieren mit total komischen Sprüngen. Aber da ist Java, glaube ich, im Moment eh nicht die richtige Sprache dafür. Genau. Für diesen Star 7, diese Konsole, war der Markt noch nicht reif. Sie haben dann an Time Warner ihre Software für Set-Top-Boxen angeboten. Time Warner hat auch ganz interessiert getan und dann bei SGI eingekauft. Dann haben sie sich wieder umorientiert ins Web. Sie wollten das Web bunter machen und lebendig und zappelig. Interaktiv ist das Fachwort dafür. Oak hat zufällig die Anforderungen, die sie an eine Sprache dafür stellen, relativ gut erfüllt. Allerdings hat eine Firma namens Oak Technologies den Namen schon als Warnzeichen reserviert und darum haben sie das dann umbenannt in Java. Innerhalb von eines Wochenendes hat einer der Mitarbeiter eigentlich mehr aus Jux einen Webbrowser geschrieben, vollständig inklusive Applet-Support. Daraus ist dann später der Browser WebRunner geworden, der dann wiederum in Hot Java umbenannt wurde. Das war ein ziemlich unbenutzbarer Browser in der damaligen Version, aber er hat die Leute von Netscape aufgrund der Applet-Technologie wohl genug fasziniert, dass sie gesagt haben, den Browser, den brauchen wir zwar nicht, aber das mit den Applets, das gefällt uns, das Konzept, das lizenzieren wir. Und so hat sich Java dann als Internetsprache, als Websprache etabliert. Woher der, oder wieso das genau Java heißt, da gab es ja lustige Gerüchte, so zu viel Kaffee getrunken und ähnliches. Es war ganz einfach so, das Team, die da, zu dem Zeitpunkt Live Oak Crew hieß bei Sun, hatten Krisensitzung und hatten ein paar Wochen Zeit, sich einen neuen Namen zu überlegen, weil Oak war ja schon vergeben. Und es kamen dann so lustige Namen wie Silk, DNA, Ruby, das würde Giselbert besonders freuen, Lyric, Pepper, NetProse, Neon oder gar WebRunner Language, weil ja diese Browser WebRunner hieß. Und die Leute sind sich, wenn man sie interviewt, da nicht mehr ganz einig, woher der Name herkommt. Also ein Zitat ist eben, dass der Chris Worth Java, nachdem er eine Tasse Java, also diesen Java-Kaffee getrunken hat, hat er Java als Beispiel für einen Namen genommen, der nie funktionieren würde und meint ja, so in der Richtung sind alle Vorschläge hier. Die Marketingdame von dem Team, die Kim Police, behauptet, dass Java sei extrem gut ausgesucht und von allen Namen der, der einfach am besten funktioniert und was weiß ich was, worauf der Chris Worth selber wieder meint, das stimmt nicht so ganz. Die haben einfach den Namen genommen, weil von denen, die sie überprüft haben, war das der erste, wo keine fremden Warnzeichen und ähnliches drauf waren und der nicht potthässlich war und sie brauchten einfach dringend jetzt einen. Naja, es gibt eine Seite im Netz, die habe ich in meiner Quellensammlung, wo sie ungefähr ein Dutzend Leute von ihrem Team interviewen und die schön widersprüchliche Aussagen dazu haben, wo der Name herkommt. Ist ganz lustig zum Lesen. Hat da jemand sein Handy an? Das ist schon ein echter Klingelton. Ah, das ist schön. Kein Daniel Kübelböck, keine muhenden Kühe, sondern ein richtiges Telefonklingeln. Da kann man nicht mal richtig böse sein. Okay, also Java 1.0 ist eine objektorientierte Sprache. Nicht ganz so konsequent umgesetzt wie zum Beispiel in Smalltalk oder Python. Sie haben eine Trennung von Primitivtypen und Objekttypen. Primitivtypen sind Byte, Char, Short, Int, Double, Float, Long, also Zahlentypen und Boolean als logischer Typ. Die Syntax hat sich an C orientiert, über diese hässlichen geschweiften Klammern. Sie haben aber keinen Präprozessor. Haben dafür ein sauberes Importkonzept mit Packages, was C und C++ bis heute noch nicht richtig haben. C++ geht es mit den Namespaces inzwischen ganz brauchbar. Sie trennen zwischen Klassen und Interfaces, dazu nachher noch mehr. Sie haben eine konsequente Unicode-Unterstützung. Ich kann nicht nur in Strings Unicode verwenden, sondern auch in Symbolen oder Namen. Also ich kann eine Klasse lalala nennen und darin eine Funktion definieren, die aus irgendwelchen japanischen Zeichen der Name besteht. Das haben sie konsequent umgesetzt. Ein bisschen ist ein Problem dann, in welchem Encoding so eine Datei gerade zufällig ist. Da heißt es dann normalerweise Platform-Dependent oder mir gibt es am Java-Compiler eine Option oder so. Aber die Sprache selber ist auf jeden Fall konsequent auf Unicode gesetzt. Sie haben im Laufe der Zeit, also ursprünglich glaube ich mal Unicode 1.0 und dann 2.0, 2.1 und dann 3.0. Also wenn Unicode-Standard sich erweitert, die nächste Java-Version hat dann üblicherweise den Standard implementiert. Sie unterstützen Exceptions zum Handeln von Fehlern und Ausnahmefällen. Und zwar haben sie eine Trennung in sogenannte Checked Exceptions, Runtime Exceptions und Errors. Checked Exceptions sind die, die man deklarieren muss, wenn eine Funktion so eine Exception erzeugen kann, wird die deklariert, dass die Funktion diese Exception erzeugt. Und man muss sie im Quelltext entweder selber explizit weiterleiten oder abfangen. Das sind für solche Fehler, die man üblicherweise erwartet, die zum normalen Betrieb sozusagen in Anführungszeichen gehören, wie wenn ich jetzt versuche, eine Datei zu öffnen und die Datei existiert nicht, gibt es eine File Not Found Exception. Da kann ich damit rechnen, wenn ich eine Datei öffne, und das ist ein Fehler, den ich dann auch gezielt abfangen muss. Dann gibt es die Runtime Exceptions, die sind sozusagen so ein bisschen Exceptions, die wiederum so häufig und an alle möglichen Stellen passieren können, dass man sie eigentlich überall deklarieren müsste, wie zum Beispiel Array Index Out of Bounds Exception, also wenn man bei einem Array hinten raus adressiert, mehr Elemente adressiert als vorhanden sind, oder Illegal Argument Exception, da hat Sun dann wiederum gemeint, die braucht man nicht deklarieren, weil die praktisch überall auftreten können, und wenn man das deswegen überall hinschreibt, macht das den Code wieder nur unleserlich. Und die Errors, das sind wiederum Fälle, die sozusagen nicht vom Programm zum Verantworten sind, sondern von der Laufzeitumgebung. Zum Beispiel so Virtual Machine Error, also wenn die Geschichte, die man VM von Sun, das, der Java-Interpreter feststellt, dass mit ihm selber irgendwas nicht in Ordnung ist oder solche Geschichten. Das sind eigentlich mehr so obskure Dinge, die normal Inkonsistenzen im Programm bedeuten, dass man gar nicht fortsetzen kann und die man deswegen auch üblicherweise nicht abfangen sollte. Sie haben von Anfang an auch auf Thread-Unterstützung gesetzt und passende Primitiven für die Synchronisation in die Sprache eingebaut. Und für Strings und Arrays gibt es im Compiler Sonderbehandlung. Ich kann sie als Literal angeben, Arrays und Strings. Ich kann Strings konkatenieren, wo der Compiler dann speziellen Code dafür erzeugt, wenn ich Strings mit Plus aneinander hänge. Und an sich sind aber Strings und Arrays für die Virtual Machine ganz normale Objekte wie die anderen auch. Als Beispiel mal zwei Varianten vom Hello World. Das obere ist, wie man es als normale Applikation macht. Da haben sie es leider nicht wirklich objektorientiert gemacht bei Java. Wenn ich eine normale Applikation mache, muss ich eine statische Methode machen, die in String Array als Argumente übergeben kriegt und die wird dann ausgeführt. Das ist eindeutig von C inspiriert, wo es ja auch diese Main-Methode gibt, die einen Argument-Vektor übergeben kriegt. Bei den Applets haben sie es etwas besser gemacht. Da leite ich mich von einer Klasse Applet ab und mein Objekt, mein Applikationsobjekt wird dann instanziiert. Es wird also ein neues HW-Applet angelegt und da werden dann solche Methoden wie Run oder Paint oder ähnliches aufgerufen. Also das ist ein objektorientierter Ansatz für eine Applikation. Es gibt noch einige andere Möglichkeiten inzwischen in Java, wenn man zum Beispiel eine Web-Applikation macht, dann kann man Servlets oder Beans definieren und ähnliches. Also es gibt in Java sozusagen je nach Umgebung und Zweck wieder völlig andere Möglichkeiten, seine Applikation zu machen, den Einsprungpunkt dafür zu definieren. Das Import-Konzept mit Paketen und Sichtbarkeitsregeln. Pakete werden, Klassen werden in Packages gebündelt. Wer schon jemals in C oder Pascal das Problem hatte, er hat zwei Bibliotheken, die er beide verwenden will und beide haben eine Funktion, die gleich heißt und die gleichen Argumente hat. Das geht nicht, da gibt es einen Linkerfehler. Java hat das durch das Paketkonzept relativ schön getrennt. Jede Bibliothek ist ihr eigenes Paket im Prinzip. Die Verzeichnishierarchie entspricht den Paketen. Man kann also auch innerhalb seiner eigenen Applikation diese Pakete sehr schön trennen. Trotzdem muss aber in jedem Quelltext-File explizit nochmal das Paket deklariert sein. Das reicht nicht, dass es nur in dem Verzeichnis liegt. Es gibt 4 offizielle Fälle für die Sichtbarkeitsregeln und einen 5., der am Anfang implementiert war, aber nicht dokumentiert und dann hieß es später, das ist nur ein Bug, dass das der Compiler kann. Public ist für alle sichtbar. Wenn eine Klasse oder Objekt oder Methode, Variable, irgendwas public ist, dann kann jeder andere das verwenden. Protected heißt, alle im selben Package dürfen das sehen und alle Unterklassen dieser Klasse. Default heißt, es ist, also Default bedeutet, es steht überhaupt nichts davor. Die Variable ist einfach so mit Typ und Name deklariert, ohne Sichtbarkeitsregler. Dann ist es nur innerhalb vom Package sichtbar. Und Private bedeutet sogar, dass es nur innerhalb der eigenen Klasse sichtbar ist. Protected Private war eben das, was nicht offiziell vorhanden ist. Sie trennen zwischen Klassen und Schnittstellen, Interfaces. Wenn man sich ansieht, wie in Sprachen, die Mehrfachvererbung unterstützen, die Vererbung zu verschiedenen Zielen gebraucht wird, oder auch in Sprachen, die sie einfach Vererbung haben, zu widerstrebenden Zielen. Das eine sind irgendwelche Subtyp-Beziehungen. Ich habe zum Beispiel Zeichensequenzen und davon ist String eine Instanz davon oder ähnliches. Dann Code-Wiederverwendung. Ich leite mich von einer Klasse ab, weil ich denen ihren Code wiederverwenden will. Oder auch Schnittstellendefinitionen. Ich will einen bestimmten Händler oder einen bestimmten Event definieren, der verschiedene Implementierungen haben kann. Dann leiten die gemeinsam von dieser Oberklasse ab. Java trennt vom Konzept her Klassen und Schnittstellen. Die Klassen sind dafür gedacht, eben für reine Code-Wiederverwendung. Eigentlich vom Konzept her haben sie leider selber auch nicht so konsequent umgesetzt, wenn man sich die Standardbibliothek ansieht. Und haben einen einfachen Vererbungsbaum, also keine Mehrfachvererbung. Dafür kann aber jede Klasse beliebig viele Schnittstellen implementieren, kreuz und quer, was ihr so gerade über den Weg läuft. Sie muss dann aber auch die Methoden zur Verfügung stellen, die diese Schnittstelle verlangt. Es gibt eine Basisklasse, Java Lang Object, von der ist alles abgeleitet, was irgendwo in dieser Java Virtual Machine umeinander ist, außer den Primitivtypen. Die sind streng getrennt von den Objekten. Und es gibt auch abstrakte Klassen, die sind so eine Art Zwischending. Abstrakte Klassen können Methoden deklarieren, aber keine Definition dafür enthalten. Sie brauchen auch nicht alle Methoden anbieten, die ihre Schnittstellen, ihre Interfaces verlangen. Aber dafür kann man von einer abstrakten Klasse auch kein Objekt anlegen, sondern nur von einer nicht abstrakten Unterklasse, die dann die ganzen Lücken wieder auffüllen muss.
Wenn du sagst, dass der Vererbungsmechanismus zu verschiedenen Zielen missbraucht wird, was wäre denn ja ein regulärer Gebrauch vom Vererbungsmechanismus?
Also eigentlich bräuchte man, wenn es hier drei Ziele gibt, es gibt auch Leute, die es anders klassieren, 2 bis 5 Ziele, da gibt es, also Professor Kidi lässt sich da auch sehr gern drüber aus, falls der noch hier ist, ich glaube nicht mehr inzwischen. Der hat tatsächlich 5 verschiedene solche Ziele definiert und dementsprechend in seiner Sprache Timor dann 5 verschiedene getrennte Mechanismen implementiert, um diese Ziele zu verfolgen. Hat wiederum zum Ergebnis gehabt, dass das Zeug einfach weder implementierbar noch verwendbar war, weil es einfach zu komplex wurde. Aber eigentlich, wenn man sozusagen streng theoretisch vorgeht, müsste man für jedes dieser Ziele einen eigenen Mechanismus vorgeben. Es gibt zum Beispiel Sprachen, da habe ich meine Klasse und ich habe irgendwo eine Typdefinition und sage, diese Klasse mappe ich dann mit einer expliziten Deklaration auf diesen Typ. Oder so, solche Möglichkeiten gibt es dann also. Ich müsste sozusagen theoretisch für diese 3 Ziele 3 verschiedene Mechanismen in der Sprache vorsehen, wenn ich das sauber trennen will.
Ja. Wozu werden denn Interfaces gebraucht?
Interfaces sind zum Beispiel, wenn ich irgendwo einen Event-Händler angebe, also wenn ich zum Beispiel die grafische Oberfläche habe und dann habe ich da meine Fenster und meine Knöpfe und ich will sagen, wenn der Knopf gedrückt wird, soll diese Methode von mir gerufen werden, dann gebe ich dem Knopf einen Button-Pressed-Händler und Button-Pressed-Händler ist eine Schnittstelle und ich kann ein beliebiges Objekt nehmen, das sozusagen diese Schnittstelle implementiert, dazu muss es die Methoden anbieten, die in dieser Schnittstelle definiert sind und das dem reingeben. Also ich kann Interfaces wie Typen verwenden, wenn ich Variablen deklariere oder ähnliches und dann die Methoden rufen, die in dieser Schnittstelle definiert sind, aber ich kann eben sozusagen beliebige, völlig voneinander unabhängige Objekte sozusagen diese Schnittstelle implementieren lassen.
Dann habe ich nicht nur einen Knopf zum Beispiel, sondern auch ein Bild, wo ich draufklicke.
Zum Beispiel, ja. Also du brichst damit sozusagen den Baum auf. Wenn man so einen Vererbungsbaum hat und der Schnittstelle steht sozusagen daneben und kann an beliebige Blätter oder Knoten von dem Baum sozusagen ihre Vererbungsbeziehung haben. Alle Unterklassen davon erben diese Schnittstellen natürlich dann mit, weil die Methoden sind da und können nicht wieder weggelöscht werden. Es ist was, was zum Beispiel in C++ geht, da kann ich privat vererben. Also sozusagen, ich definiere eine Klasse, die ist abgeleitet von einer anderen Klasse, aber das ist nicht öffentlich, dass die von dieser anderen Klasse abgeleitet ist, sondern ein Implementierungsdetail. Das heißt, die anderen, die Verwender haben meinen Typ, aber sie können sozusagen nicht sehen, nicht wissen und nicht verwenden, dass ich von diesem anderen Typ abgeleitet bin. In Java ist die Vererbung immer öffentlich. Wenn ich von dieser anderen Klasse abgeleitet bin, dann kann man mich immer auf diese andere Klasse zurückkasten, wie ein Objekt dieser anderen Klasse verwenden.
Was bringt da das Interface letztendlich? Ich meine, ich kann auch direkt.
Du kannst verschiedene Interfaces implementieren. Das Problem ist, du kannst zum Beispiel, du hast ein Interface Collection, der sammelt irgendwelche Objekte und du kannst sie reinstopfen und wieder rausholen. Und es gibt verschiedene Implementierungen davon. Der eine speichert sie in einer Datenbank, der andere in einer Liste, der dritte schickt sie übers Web oder ähnliches. Und die sind völlig unabhängig voneinander und alles, was mich interessiert, ich will eine Collection, die hat der Put- und der Get-Methode. Das heißt, ich definiere das Interface Collection mit der Put- und einer Get-Methode. Und irgendwelche Leute können das implementieren und mit völlig unabhängigen Objekten. Sobald ein Objekt diese Put- und Get-Methode hat, kann ich sagen, Interface, oder ich kann ein Adapter-Objekt dafür schreiben, wenn meine Collection ganz anders arbeitet. Zum Beispiel eine Hole- und eine Schmeiß-Rein-Methode hat, dann kann ich einen Adapter schreiben, der bei Put Hole ruft und andersrum oder so ähnlich. Also mit Interfaces kann ich sozusagen, wenn ich bestimmte Schnittstellen zwischen Objekten oder zwischen Programmteilen haben will und die Implementierung davon völlig frei austauschen will.
Schavi, was du jetzt gerade erklärst, trifft ja auch abstrakte Klassen eigentlich auch zu. Also der tiefere Grundform der Interfaces ist halt primär, dass ich eine Mehrfachvererbung haben will, ohne dass es zu irgendwelchen Implementierungen
Also abstrakte Klassen können auch Code mitbringen. Und wenn ich weiß nicht, ob dem Mehrfachvererbungsproblem was sagt. Wenn ich eine Klasse habe, die von mehreren Klassen abgeleitet ist, dann gibt es, also ich habe hier meine Klasse K und die hat zwei Oberklassen A und B. In Java geht es nicht, in C++ zum Beispiel geht es. Und diese Methode hat eine Methode blub und der hat eine Methode blub. Die machen was Unterschiedliches, haben aber die gleiche Signatur. Sie können auch theoretisch gleiche machen, aber wenn ich jetzt hier von diesem K-Objekt die Methode blub rufe, soll der Compiler jetzt die rufen oder die oder beide in welcher Reihenfolge? Das ist das. Lustig wird es dann, wenn es noch eine gemeinsame Oberklasse gibt. Das ist dann das sogenannte Diamantenproblem. Da haben sich die Informatiker schon miteinander auseinandergesetzt, seit sie die Mehrfachvererbung mal implementiert haben. Aber ich glaube, da jetzt zu weit ins Detail zu gehen, wäre, glaube ich, nicht im Sinn von dem Vortrag. Gut, ich muss meine 42 Folien, sind übrigens durch Zufall genau wirklich 42, auch durchbringen in der Zeit heute. Ansonsten, ich weiß nicht, gibt es im Moment gerade eine Vorlesung, wo das gemacht wird, aber ich glaube, die Programmiermethodik und Compilerbau können vielleicht was. Gibt es Vorlesungen zu Programmiersprachendesign im Moment überhaupt hier?
Christian Heinlein macht was. C++.
Aber das Thema Programmiersprachendesign und so ist in Ulm generell nicht so übergroß auf dem Tablet gewesen, habe ich den Eindruck gehabt. Gut. Threads und Synchronisation waren von Anfang an ein Konzept von Java für Nebenläufigkeit. Asynchrones I.O. oder ähnliche Geschichten haben sie erst mit Java 1 für nachgerüstet, nachdem die Leute alle gemeckert haben, wir wollen das auch. Jedes Objekt, und das ist eine der Kritiken am Java, an der Java-Sprache, weil das ziemlich viel Bloat mit sich bringt, jedes Objekt in Java hat einen sogenannten Monitor, also so eine Synchronisationseinrichtung, was, glaube ich, je nach Implementierung 4 bis 12 Byte Speicher verschlingt, wo also jedes Objekt diesen Speicher benötigt. Es gibt das Schlüsselwort synchronized. Ich kann Instanzmethoden eines Objektes, wenn die mit dem Wort synchronized deklariert sind, wird automatisch der sogenannte Monitor von dem Objekt gesperrt. Und so ein Monitor kann eben maximal ein Thread gleichzeitig gesperrt haben. Alle anderen warten so lange, bis der Thread fertig ist, den wieder freigibt, dann kommt der nächste dran. Bei statischen Methoden wird der Monitor des Klassenobjektes, also für jede Klasse gibt es in der Java Virtual Machine wiederum ein Objekt, das diese Klasse repräsentiert, das ist ein Typobjekt, und statische Methoden locken den Monitor von diesem Typobjekt. Und ich kann auch beliebige Codeblöcke explizit durch synchronized, Klammer auf, Objekt, Klammer zu, geschweifte Klammer auf und dann mein Codeblock für so einen Monitor schützen. Es gibt dann passende Hilfsmethoden. Die Methode wait kann ich innerhalb von so einem Monitor aufrufen. Gibt's ohne Timeout und auch mit Timeout. Die wartet an diesem Monitor, gibt den Monitor aber wieder frei. Also wenn ich innerhalb von meinem Codeblock wait an dem Objekt aufrufe, wo ich diesen Monitor habe, wird mein Thread angehalten, der Monitor wird wieder freigegeben. Wenn jemand anders notify aufruft auf diesem Monitor, dazu muss er aber selber, also bei wait muss man innerhalb von diesem Block synchronized sein, bei notify nicht zwingend, wird einer der Threads, die an diesem Monitor warten, wieder aufgerufen und wieder aufgeweckt. Das heißt, der kommt dann dran, sobald dieser Monitor wieder frei wird. Und bei Notify All waren einfach mal alle aufgeweckt. Es ist ein relativ einfaches System. Man kann es damit auch hübsch schaffen, Deadlocks oder Ähnliches hinzukriegen, wenn man nicht aufpasst. Aber das ist mit allen Synchronisationsmechanismen so, wenn man nicht aufpasst. Aber der ist vollständig, das heißt, alle anderen Primitiven, die man so kennt, Semaphoren und Ähnliches, das lässt sich damit nachbauen. Eine kleine Semaphore habe ich hier mal hübsch in ungefähr 20 Zeilen nachimplementiert, anhand von diesen Primitiven, da wird vielleicht ein bisschen deutlicher, wie die arbeiten. Wer kennt Semaphoren nicht? Okay, doch ein paar. Also ein Semaphore wird benutzt, um begrenzte Ressourcen zu reservieren. Ich habe einen Zähler, der mir sagt, wie viel davon gerade frei sind. Ein Spezialfall ist genau eine. Und jeder, der das verwenden will, macht P. P und V sind irgendwelche, glaube ich, holländischen Namen von dem, der das erfunden hat. War das Dijkstra, glaube ich? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall stammen daher P und V. Ich wusste mal, was die genau bedeuten. Das ist Tradition, dass die so heißen. Und mit P kann man sich sozusagen einen davon erwerben. Wenn keiner frei ist, wird das Programm so lange angehalten, bis einer frei ist. Und mit V gibt man am Schluss, wenn man fertig mit der Arbeit ist, das wieder frei. Und so eine Semaphore kann man also in Java mit diesem Synchronized, Wait und Notify relativ einfach nachimplementieren. Ein normales Semaphore-Konstruktor wird angelegt, die keine Freien hat oder mit so einem Zähler so und so viel Freie sind vorhanden. Seit Java 1.5, glaube ich, haben sie Semaphoren sogar in der Klassenbibliothek standardmäßig mit drin. Davor hat man sie sich halt schnell selber bauen müssen. Also ich habe bei Google nach Java Semaphore auf Anhieb unter den ersten zwei Seiten 15 Beispielquelltexte dafür gefunden. Haben also viele Leute benötigt. Hier, diese Methode ist eben synchronized. Solange free kleiner oder gleich 0 ist, wird gewartet, solange bis mich wieder einer aufweckt. Und dann wird Also dieses Wait bricht eben diesen Synchronized Block auf. Ab da dürfen andere wieder auf das Objekt zugreifen. In dem Moment, wo der Wait aber zurückkehrt, habe ich wieder die Sperre, wenn mich einer aufweckt. Also das Wait ist sozusagen innerhalb von der Java Virtual Machine mit Magie implementiert. Und also es ist nicht wirklich Magie, aber es Wait oder Notify könnte man jetzt selber nicht in Java nachbauen, sondern die sind Bestandteil dieser Virtual Machine und lassen sich in Java selber nicht einfach nachbauen. Und V, Synchronized, macht nichts anderes als den Counter um 1 erhöhen und wenn er größer als 0 ist, Notify aufrufen. Gut. Garbage Collection. Java hat eine Garbage Collection, eine der umstrittensten Eigenschaften, wenn es darum geht, eine Programmiersprache zu designen. Ich habe ein paar Bekannte von mir, C++-Freaks, die würden mich jedes Mal am liebsten steinigen, wenn ich das Wort erwähne. Interessanterweise ist einer davon auch ein Python-Fan und Python hat eine relativ gute Garbage Collection implementiert und da hat er gar kein Problem damit. Also in Java hatten sie den guten Gedanken, sie bauen eine Garbage Collection ein. Leider wollten sie, da das Ding ja plattformunabhängig werden soll, möglichst wenig spezifizieren. Sie haben also in dem Punkt Garbage Collection ein bisschen den Weg gewählt, wie C plattformunabhängig war. Man spezifiziert einfach sehr viele Sachen gar nicht und überlässt der Plattform, wie sie es macht. Die Virtual Machine kann aufräumen. Wenn sie aufräumt, ist garantiert, dass er die Finalize-Methode ruft, aber es kann sein, dass er nie aufräumt. Also wenn ich jetzt irgendeine Systemklasse implementiere oder irgendwas, was Netzwerkverbindungen aufmacht oder eine Datenbankressourcen belegt und meine Virtual Machine meint, ja, ich habe ja genug Speicher, ich brauche nicht aufräumen, dann bleiben diese Verbindungen ewig offen. Führt dazu, dass man dann in vielem Java-Code, unter anderem auch zum Beispiel bei Servlets oder Java Beans, ein explizites Lebenszyklusmanagement hat, wo ich das Objekt erzeuge und hinterher habe ich dann Init- und Destroy-Methoden. Also ich baue mir Konstruktor und Destruktor nochmal als Java-Methoden nach und mache von Hand initialisieren und aufräumen, weil der Garbage Collector keine brauchbare Semantik bietet. Es gibt die Methode system.gc. Ganz toll, wirf den Garbage Collector an. Wenn man sich die Doku dazu anschaut, steht drin, es ist ein Hinweis an die Virtual Machine, dass jetzt vielleicht ein eher geeigneter Zeitpunkt wäre, aufzuräumen. Also wenn die Virtual Machine nicht will, muss sie nicht aufräumen. Inzwischen ist es so, die normalen Virtual Machines von Sun räumen üblicherweise auf, wenn System.gc aufgerufen wird. Dann räumen sie üblicherweise auf, wenn gerade Leerlauf ist, die CPU-Nutzung sehr niedrig ist. Dann haben sie einen Hintergrund-Garbage-Collector. Und sie räumen auch auf, wenn der Speicher knapp wird. Es gab, glaube ich mal, war das noch zu 1.2 Zeiten der Fall, wenn der Speicher knapp geworden ist, ist das Programm einfach mit Out-of-Memory-Exception abgebrochen, statt dass er mal aufgeräumt hätte. Es gibt inzwischen, glaube ich, ein Dutzend Tuning-Optionen für die Garbage Collection in der Java VM. Einer meiner Kollegen, der ein paar JBoss-Server administrieren muss, der darf sich gerade rumkämpfen damit. Zudem kommt noch, dass in Java die Nutzung vom Heap, also ich allokiere die Objekte und werfe Objekte weg, sehr intensiv ist. Denn im Gegensatz zu anderen Sprachen kann Java nur Primitivtypen direkt auf dem Stack allokieren, wenn ich also einen Funktionsparameter irgendwo was übergebe oder so. Wenn ich eine Funktion habe, die zum Beispiel eine Koordinate zurückgibt, x und y-Wert, muss sie ein Objekt erzeugen. Ich kann keine Tupel zurückgeben, ich kann nichts auf dem Stack direkt zurückgeben wie in C-Instruct. Das heißt, es wird für einen Rückgabewert von zwei Koordinaten ein neues Objekt angelegt. In C gibt es eine Funktion oder in Python gibt es das, glaube ich, auch in der Mathebibliothek, die nennt sich Diff-Mode. Wenn ich gleichzeitig dividieren und den Rest haben will, also Divisionsergebnis und den Rest, dann ist das ein Maschinenbefehl. Wenn ich das zweimal aufrufen muss, einmal zu dividieren, einmal für den Rest wird es langsam, dann gibt es eine Funktion, die beides auf einmal macht. In Java ist es so, dass diese Methode langsamer ist, weil ich muss ein extra Objekt anlegen, um die zwei Werte dann zu speichern. Und das muss der Garbage Collector dann wieder abräumen. Auch wenn ich jetzt ein Array von Objekten habe, würde man ja meinen, wie in C, oder Pascal normalerweise auch. Ich habe ein Array und da liegen meine Objekte drin. Denkst du, es ist ein Array von Referenzen und die Objekte werden alle nochmal extra angelegt. Und deswegen ist also die Nutzung von dem Hauptspeicher und der Garbage Collector in Java sehr gefordert, viel mehr als es in anderen Sprachen der Fall ist. Es gibt gerade Überlegungen, aber das kommt frühestens mit Java 6 oder 7, wenn überhaupt, dass er den Optimizer in der Virtual Machine so schlau machen, dass er erkennt, eine Funktion gibt irgendwelche Referenzen niemals weiter, sondern nutzt die nur intern und dann kann ich die Sachen direkt auf dem Stack übergeben. Aber dann muss ich eine Codeflussanalyse machen, weil wenn ich Objekte auf dem Stack anlege und dann gebe ich einen Zeiger darauf irgendwo anders hin und der wird irgendwo eingetragen, dann kehrt die Funktion zurück, dann habe ich einen Zeiger, der ins Niemandsland zeigt. Und das ist also nicht so toll. Also ich denke eigentlich, dass sie da in Java, das ist eine der größten Performance-Probleme in Java, dass sie so viel alles allokieren müssen auf dem Speicher. Und es wird durch das sogenannte Autoboxing, wenn die Leute noch mehr, das erkläre ich nachher noch, in Java 1.5 werden die Leute noch mehr dazu verleitet, solchen Code zu schreiben. Java 1.1, das erste größere Update. Auch die erste Version von Java, die dann als stabil oder so deklariert wurde, die 1.0er hatten irgendwie immer noch so versteckte Zusätze wie Beta oder A oder irgendwas in der Richtung. Also sozusagen nicht wirklich böse, aber sie hatten irgendwie manchmal das Gefühl, es war noch nicht ganz ausgereift. Für Java 1.1 haben sie in der Sprache ein paar Sachen geändert und auch im Laufzeitsystem. Was sehr viel Aufsehen erregt hat, war das sogenannte Java Beans API. Das ist aber eigentlich nichts anderes als eine Namenskonvention und dazu die Reflection als grundlegende Technologie. Reflection heißt, ich kann mir zur Laufzeit ein Objekt oder eine Klasse anschauen und mir eine Liste geben lassen, was hat die für Methoden, mit was für Parametern. Und dann stelle ich mir in einem Array eine Liste, diese Parameter zusammen und sage, ruf diese Methode. Ich kann also im Programm oder auch vom Benutzer einstellbar Objekte und Methoden rufen, die ich zur Compile-Zeit gar nicht gekannt habe. Ein schönes Beispiel dafür sind diese Interface-Builder. Ich weiß nicht, in Delphi machen sie Ähnliches oder diese UI-Beans, wo ich meine Fenster zusammenklicken kann. Ich habe ein Fenster und da ziehe ich dann meine Knöpfe und meine Listen und so alles rein und sage, diese Schrift, diese Farbe und so weiter. Und in Java mittels des Reflection APIs kann so ein Tool, mit dem ich meine Oberflächen zusammenklicken kann, sozusagen ohne diese Klassen zu kennen, ohne sie zu registrieren, einfach durch Anschauen von dieser Klasse sehen, was kann ich da für Sachen einstellen. Und dieses Java Beans API ist eigentlich nichts anderes als ein paar Hilfsmethoden und Hilfsklassen und eine hübsche Konvention, wie muss ich meine Methoden und Variablen benennen, damit sich so ein Inspektor und das Objekt auch richtig verstehen. Hat übrigens mit den Java Enterprise Beans nicht wirklich was zu tun, das ist wiederum eine völlig andere Technologie. Dann haben sie an der Sprache noch was geändert, innere und anonyme Klassen, da habe ich noch ein hübsches Beispiel dazu. Da haben sie eines der, unter anderem das Defizit, dass sie keine gebundenen Funktionszeiger haben, abgeräumt. Java Native Interface, ein Standard-Interface, wie ich C-Erweiterungen bzw. C++-Erweiterungen einklinken kann, damit die auch unabhängig von verschiedenen Java Virtual Maschinen sein sollen, haben sie festgelegt. Offensichtlich haben sie erkannt, dass es manchmal aus Geschwindigkeitsgründen doch notwendig ist. Oder wenn ich aufs Betriebssystem runter will oder sowas, eine Erweiterung in C zu schreiben. Dann gab es das Java Doc Tag Add Deprecated, weil sie das erste Mal alte Methoden sozusagen wegschmeißen wollten. Sie wollen aber rückwärtskompatibel bleiben. Was mache ich jetzt? Schmeiße ich sie weg? Funktionierten alte Programme nicht mehr. Lasse ich sie da, nutzen sie die Programmierer weiter. Deswegen schreibt man in den Kommentar dazu Add Deprecated. Und es funktioniert weiter, aber der Compiler gibt eine Warning aus, wenn man es verwendet. Das Char-Dateiformat, wo man Sachen zusammenpacken kann, haben sie mit Java 1.1 erfunden. Den Resource Loader, wo ich da, wo meine Klassen liegen, auch beliebige Daten, Bilder, Töne, Ähnliches dazu packen kann und die dann laden über einen Classloader, ist ganz praktisch. Ich kann mein Programm und meine Daten, meine Bildchen und alles, Knöpfe, wie die aussehen, alles in ein Jar reinpacken und kommen da auch plattformunabhängig wieder ran. Dann haben sie Klassen für beliebig große Zahlen, wo ich damit rechnen kann. Sie haben ein bisschen Sicherheit emuliert, indem sie Signaturen für Jars und Applets eingeführt haben. Und Objektserialisierung, also ich kann beliebige oder fast beliebige Objekte nehmen und einfach so einen Datenstrom rausschreiben und später wieder einlesen. Unter anderem ist das grafische Oberflächen-Toolkit serialisierbar. Das heißt, ich kann meine komplette grafische Oberfläche nehmen und in der Datei stopfen und irgendwo anders wieder rausladen. Und es funktioniert meistens. Ein Beispiel für innere Klassen. Das ist jetzt auch ein Beispiel, wo ein Interface verwendet wird. Ich habe hier eine AVT-Komponente, der ich irgendwie so einen Fokushändler gebe. Fokuslisten ist ein Interface, das definiert wird in der Bibliothek. Hat zwei Methoden, Focus Gained und Focus Lost, die werden gerufen, wenn mein Knopf, Bild, was auch immer, meine Liste den Fokus bekommt oder wieder verliert. Und jetzt kann ich hier an so eine Komponente diesen Fokuslisten dazu hängen. Das ist ein Fokushändler hier. Und das Problem ist, wenn ich in meiner Applikation verschiedene Fokushändler haben will, jeder dieser Fokushändler, den ich anlege, ist irgendwie extra definiert und so weiter. Und die müssen alle wieder mit meiner Applikation reden und ähnliches. Und deswegen haben sie die inneren Klassen erfunden. Wenn ich jetzt nämlich hier innerhalb von dieser Klasse eine innere Klasse definiere, die muss nicht private sein, die kann auch public sein, dann hat die automatisch eine Referenz auf das umgebende Objekt. Das heißt, ich kann diese Variable HaveFocus, die zu dieser äußeren Klasse gehört, hier einfach verwenden. Ich kann alles, was von dieser äußeren Klasse gehört, kann ich in dieser inneren Klasse verwenden, wie ich lustig bin. Und ich kann also beliebig viele Fokushändler anlegen, alle sind voneinander unabhängig, aber alle gehören zum gleichen äußeren Objekt. Es ist im Prinzip so, dass er implizit hat der hier ein verstecktes Attribut Parent, der auf den äußeren zeigt und das im Konstrukt damit übergeben wird. Nur macht halt der Compiler das für mich. Es geht dann noch ein bisschen weiter, wenn ich solche Händler hier öfters brauche und mir das zu viel Arbeit ist, denen alle Namen zu geben oder keine Lust drauf habe, dass ich dann 100 Klassen habe, die Fokushändler heißen oder so, gibt es noch anonyme Klassen. Da kann ich sozusagen ein New Focus Listener, das ist eigentlich ein Interface. Eigentlich kann ich von dem Interface keine Instanz erzeugen, aber ich kann hier New Focus Listener machen und dann geschweifte Klammer auf und die zwei Methoden, die das Interface verlangt, dann geschweifte Klammer zu und habe damit eine neue Klasse deklariert und gleich eine Instanz davon angelegt und dieser Variablen zugewiesen. Diese Klasse hat keinen Namen, deswegen ist sie anonym. Üblicherweise ist die Konvention, die heißt dann Anonymous Class $1, also sie heißt so wie die umgebende Klasse $1 und die zweite dann $2 und so weiter. So, weil für die Java JVM braucht die irgendeinen Namen. Aber für einen Programmierer braucht sie keinen. Und die kann ich dann hier auch wieder dazu hängen. In Delphi wird für solche Listengeschichten und ähnliches waren übrigens gebundene Methodenzeiger verwendet. Also in C gibt es ja Funktionszeiger und eine Funktion, so ein Händler, der braucht aber irgendwie seinen Kontext. Der muss ja wissen, was er tun muss, auf welchen Daten er arbeitet. Hier geht es über diese versteckte Referenz, dass ich auf sozusagen dieses Parent habe. In C gibt es meistens einen Void-Stern mit irgendeinem Kontext, den ich mitgebe und dann zurückkaste und was weiß ich was. In Delphi haben sie gebundene Methodenzeiger. Ich kann also sozusagen von der Methode einen Zeiger verwenden und die Methode weiß noch, zu welcher Objektinstanz sie gehört. Und das kann Java nicht, Python kann es übrigens, also das können einige Sprachen und in Java haben sie gemeint, wir machen es gleich noch ein bisschen mächtiger, wir machen die inneren Klassen, da gibt man gleich komplette Objekte mit. Java 1.2 hat in der Sprache, wenn man es streng nimmt, eigentlich nur das Keyword StrictFP neu. Die Referenzen, die weichen, möchte ich aber auch behandeln, weil sie zur Laufzeitumgebung gehören und eigentlich relativ elementar sind. Ich darf nicht, muss es, glaube ich, ein bisschen beschleunigen. Aber es gab sehr viele Verbesserungen in der Bibliothek und Virtual Machine, unter anderem Swing, Java 2D, API, Drag and Drop, Collections Framework und so weiter. Und auch viel Hype und Just-in-Time-Compiler, der das Ganze beschleunigen sollte. Die Konkurrenz war trotzdem noch zigfach schneller. StrictFP, sie hatten ursprünglich im Java 1.0 oder 1.1 wegen der Plattformunabhängigkeit die Semantik von Fließkomma-Operationen genau festgelegt. Genau nach IEEE-Standard zum Beispiel. Das heißt jetzt, wenn meine FPU 80-bittige Register hat und der IEEE-Standard hat 64-Bit-Genauigkeit, mussten die nach jeder einzelnen Operation auf die 64-Bit runden und dann erst die nächste Operation machen. Das heißt, das Zeug ausgebremst. Deswegen haben sie die Rückwärtskompatibilität gebrochen und haben gesagt, normaler Java-Code wird interpretiert, so wie es die Fließkomma-Hardware von dem Rechner gerade will. Sie haben eine bestimmte Mindestgenauigkeit vorausgesetzt, aber wenn ihr jetzt genauer rechnet, was ja durch Rundungsfehler dann manchmal größere Beeinflussung aufs Ergebnis haben kann, dann darf sie das beliebig, wie sie Lust hat. Und wer will, dass die ursprünglichen Definitionen gelten, also so wie man es eigentlich von früher gewohnt war, dass genau diese 64-Bit-IEEE-Genauigkeit definiert ist, muss das Keyword StrictFP an seine Klasse hinhängen. Naja, offensichtlich haben sie die Anzahl der Anwender, denen es auf Geschwindigkeit ankommt, deutlich höher eingeschätzt als die Anzahl der Anwender, denen es auf Genauigkeit ankommt, weil sie sozusagen die Leute, die das alte Verhalten wollen, dazu gezwungen haben, dieses Keyword anzugeben. Die Weak References sind ein relativ komplexes Thema. Da ich ein bisschen hinter der Zeit bin, mache ich sie jetzt nur ganz kurz. Und zwar kann ich mit Soft Reference und Weak Reference mir Referenzen auf Objekte anlegen und der Garbage Collector darf die Objekte trotzdem wegschmeißen. Hat den Sinn, ich mache zum Beispiel einen Cache. Ich hole Objekte aus der Datenbank oder von einer Festplatte oder so und cache die. Normal, wenn ich eine Referenz drauf habe, darf sie der Garbage Collector nicht wegschmeißen. Wenn ich keine mehr drauf habe, sind sie weg und ich muss sie beim nächsten Mal wieder neu laden. So ein Weak Reference und Soft References heißt, ich komme an die Objekte wieder ran, aber der Garbage Collector darf sie trotzdem abräumen und wenn ich mir sie dann holen will, dann kriege ich eine Null und muss es dann neu laden. Gut, es ist manchmal ganz nützlich, wenn man Caches macht oder Application Server oder ähnliches, für einen normalen Programmierer aber wahrscheinlich nicht so interessant. Dann machen wir es jetzt eher kurz. In Java 1.3, auch genannt Java 2 Version 1.3 oder so ungefähr dann, also Sun hat sich da ein bisschen ins Versionschaos gestützt, nachdem die Version 1.2 dann Java 2 hieß, haben sie in der Sprache gar nichts verändert. Aber sie haben die java.math-Klasse, die solche Sachen wie Sinus, Tangens, Cosinus und so enthält, noch einmal als strict-math nachimplementiert mit dem strict-fp-Keyword dran, damit die Leute, die es genau wollen, auch die Methoden wieder in genau haben. Und ein paar andere Sachen, Shutdown-Hooks, Naming, Namensdienst, Callbar, Sound. Und sie haben die Hotspot-VM gekauft, nachdem ihr eigener Chit, also die haben es zugekauft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nachdem ihr eigener Chit der Konkurrenz hinterhergehängt ist. Also da ist es dann etwas schneller geworden. Java 1.4 haben sie dann wieder in der Sprache ein bisschen was geändert. Und zwar das Assert-Keyword. Wo man also... Es oh. Das muss hier 1.4 heißen. Ja, das ist ein Bug. Hast einen Bug gefunden. Wir müssen jetzt einen Bugzilla aufsetzen auf der Don't Panic und dann kannst du deinen Report submitten. Aber gut, dass du es sagst. Also Sinn und Zweck dieser Assertions ist, dass ich zur Entwicklungszeit diese Überprüfungen drin habe und wenn ich dann das Produkt zum Kunden gebe und mir damit also hinreichend getreten wurde, um sicher zu sein, dass das Ding fertig ist, so ungefähr, kann ich sie abschalten, entweder global oder feingranular. Ich kann also sagen, alle Assertions aus, außer die in meiner Klasse ein. Weil Assertions können sehr viel Geschwindigkeit kosten. Wenn ich irgendwie einen komplexen Algorithmus überprüfen will, kann das sein, dass die Überprüfung davon, zu der ich zur Sicherheit ein anderes Verfahren einsetze, deutlich höhere Komplexität hat als mein eigentlicher Algorithmus. Und darum will ich den im Normalfall nicht ausführen. Und deswegen sind die also abschaltbar. Sie haben allerdings ein kleines Problem. Ich kann also auch in der Klasseninitialisierung und ähnliches Assertions definieren. Assertions können Seiteneffekte haben, was sie eigentlich nicht haben sollen. Der offizielle Grund dafür ist, ich kann in einem Assert-Statement weiter oben mir sozusagen Werte zurechtlegen, die ich in einem Assert-Statement weiter unten dann verwende. Das Problem, wenn jetzt aus Versehen jemand in ein Assert-Statement was mit Seiteneffekt reinschreibt und sein Programmcode dependent auf diesem Seiteneffekt und Assert wird deaktiviert, hat er ein Bug im Programm. So ein Seiteneffekt sieht zum Beispiel so aus, ich habe hier eine Variable, Boolean Asserts enabled gleich false, und eine Zuweisung ist in Java ähnlich wie in C auch gleichzeitig ein Ausdruck. Also Asserts enabled gleich true. Ich kann aber hier auch beliebige Funktionen rufen und damit beliebige Sachen als Seiteneffekt haben. Und dann, wenn Assertions also eingeschaltet sind, ist die Variable jetzt true und sonst ist sie false. Es gibt in dem Einführungstutorial von den Assertions ein sehr ähnliches Codebeispiel, wo das Programm abbricht, wenn die Assertions auf false sind mit einer Fehlermeldung, man soll sie doch bitte aktivieren. Und das ist für Programmierer, die sicherstellen wollen, dass die Assertions aktiviert sind, weil sie fürchten, in ihrem Code sind solche Nebeneffektfehler drin. Ja gut. Ansonsten aber sicher eine sehr sinnvolle Einrichtung. Dann sind ein paar Jahre länger ins Land gegangen. Es kam .NET mit C#. Und eine tolle Sprache mit so vielen Features und ähnliches. Und Sun hat plötzlich ein bisschen Druck gespürt, dass die Leute alle die andere Sprache schöner und toller und was weiß ich was finden und das auch gerne hätten. Und deswegen hat Java 1.5 plötzlich massenhaft neue Features in der Sprache selber. Also im Vergleich zu früher massenhaft. Und zwar zum Teil sehr weitreichende. Natürlich haben sie auch Verbesserungen in der Bibliothek und Virtual Machine gemacht. Mein besonderer Liebling seit Java 1.5 sind die Environment-Variablen wieder offiziell. Es gab System.getenv, um Environment-Variablen auszulesen in Java 1.0. Seit Java 1.1 waren die deprecated, weil sowas ist plattformabhängig. Man soll doch bitte die Properties verwenden. Property heißt, ich muss ein Wrapper-Script um meine Java-Applikation machen, das im Prinzip dann mit minus d Property gleich irgendwas diese Properties setzt, wenn es mein Java aufruft, und ich kann sie dann auslesen. Mit Java 1.5 haben anscheinend genügend Leute protestiert gehabt, dass es jetzt offiziell drin haben und sogar richtig schön. Ich kann mit dem Process Builder so eine Art Fork Tochterprozesse machen und denen sogar Environment Variablen mitvererben und so weiter. Und also das ist so mein Liebling, was sie in der Bibliothek verändert haben. Ich finde es einfach süß, 4 Versionen lang das Zeug deprecated haben und dann, also es gab sogar einzelne Versionen, da war das Zeug als 0 implementiert. Ich habe getenv aufgerufen und immer 0 zurückbekommen, auch wenn die Variable gesetzt war. Dann Concurrency Utilities, sie haben jetzt endlich blockierende Queues und ähnliches, wo ich mit mehreren Threads sicher drauf arbeiten kann. String Builder als schnelle Alternative zum String Buffer, wenn ich so viel mit Strings arbeite. Ich habe vorher gesagt, Java verwendet viel den Heap. Strings sind in Java nicht modifizierbar. Wenn ich also einen String bearbeiten will, erzeugt es immer ein neues Objekt. Und wenn ich jetzt 5 Strings zusammenhänge, wenn die ersten 2 zusammengehängt, ist der erste neue String. Dann die nächsten 2 ist der nächste neue String und so weiter. Und dann habe ich dann massenweise temporäre Strings erzeugt. Es gab dann einen sogenannten String-Buffer, Da konnte ich einfach Strings zusammenfügen und der hat einen Puffer gehabt, den er erweitert hat. Das Ding war synchronisiert, das heißt, jeder Zugriff drauf hat sich so ein Log geholt, was relativ langsam war. Auf manchen Betriebssystemen muss man für solche Logs jedes Mal einen Kontextwechsel machen, weil das in Kernel neu geht. Unter Linux haben sie, glaube ich, erst bei 2.6 mit diesen Fast Mutex einen Fall, wo zumindest in dem Fall, wenn ich den Log, wenn der gerade frei ist, nicht in den Kernel muss. Also ziemlich lahm. Jetzt haben sie in 1.5 einen String Builder nachgeschoben, der genau die gleichen Methoden hat, aber nicht synchronisiert ist. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin der einzige Thread, der darauf arbeitet, schreibe ich String Builder statt String Buffer und bin plötzlich so 10 bis 100 Mal so schnell manchmal. Dann haben sie relativ konsequent Appendable und Readable Interfaces durchgesetzt. Appendable ist alles, wo ich Strings dazuhängen kann und Readable ist alles, wo ich Strings rauslesen kann. Readable ist zum Beispiel ein String. Appendable ist der genannte String Builder. Aber auch zum Beispiel Dateien, Netzwerk-Connections, irgendwelche Textfelder im AWT oder ähnliches sind Appendable oder Readable. Also wenn ich zum Beispiel einen Log-Schreiber habe, der Sachen ins Log ausgibt, kann ich dem einfach ein Appendable-Interface nehmen, wo der neu schreibt. Dann kann ich dem alles unterjubeln, was mir so über den Weg kommt. Der kann in meinem Puffer neu schreiben, der kann in der Datei schreiben, der kann in ein Fenster schreiben, wo so ein Textfeld drin ist. Also mit diesen zwei Interfaces, und sie haben noch ein paar andere ähnliche Geschichten gemacht, haben sie sozusagen Sachen vereinheitlicht. Java hat ein bisschen das Problem, dass an vielen Stellen unterschiedlich gebaut wurde. Es gibt zig Methoden, über was drüber zu iterieren. Es gibt zig Methoden, um die Größe oder Länge von was rauszufinden. Also bei einem String zum Beispiel ist es, glaube ich, Length mit als Methode. Bei einem Array ist es Length als Variable. Bei den Collections ist es Size als Methode. Beim SQL Result Set ist es RowNum als Methode und so geht es weiter. Und es ist das Problem, ich muss jedes Mal, wenn ich irgendwas kriege und schaue, wie groß, es ist eigentlich ein Container, da ist irgendwas drin, ich will wissen, wie groß das ist, muss ich wieder nachschauen, wie ging das nochmal da. Und auf die Art und Weise fangen sie jetzt praktisch an, solche Sachen zu vereinheitlichen, indem sie all diesen vielen Objekten, die was gemeinsam haben, wieder einheitliche Interfaces drüber stülpen. Und dadurch wird das Ganze wieder benutzbarer und überschaulicher. Aber jetzt gehen wir zu den Änderungen der Sprache selber. Und da warten jetzt noch einige Folien auf uns. Eine der umstrittensten Änderungen, weil viele Leute gemeint haben, der Code wird dadurch so unlesbar wie in C++, sind die Generics. Es ist auch eine der Änderungen, mit denen ich zwar glücklich bin, dass sie gemacht haben, aber so wie sie gemacht haben, eher unglücklich bin. Es ist was ganz anderes als die Templates aus C++, auch wenn sie sehr ähnlich aussehen. Und es hat größere Anpassungen in der Standardbibliothek nach sich gezogen. Ziemlich viele dieser Geschichten wurden dann auf die Generics umgestellt. Das Hauptproblem ist die Umsetzung mittels Type Erasure. Das komme ich nachher dann am Codebeispiel noch drauf. Das heißt, der Compiler, wenn den Code übersetzt, weiß zwar, dass das Templates sind, Generics sind, keine Templates. Er kennt die Typparameter, die ich da neu mache. Aber die Virtual Machine zur Laufzeit weiß es nicht mehr. Das hat Probleme mit altem Code. Also ich kann zum Beispiel also im alten Java bis einschließlich 1.4, wenn ich eine Collection angelegt habe, war das eine Collection von Objekten. Und da konnte jeder reinstopfen, was er wollte. Und beim Rauslesen musste ich nachschauen, war auch das sicher per Cast, war sicher das Objekt, das ich will. Ich kann jetzt sagen, das ist eine Collection aus Strings. Und dann kann ich sicher sein, da legt niemand was anderes rein, als etwas, das zu String kompatibel ist. Das Problem ist, wenn ich so Collection von Strings jetzt irgendwo eine Funktion gebe, die im alten Code, also ohne Generics geschrieben ist, ist das für den eine ganz normale Collection, die gar nichts darüber weiß, dass es eine Collection von Strings ist. Und der stopft rein, was er gerade lustig ist. Und wenn man so größere Application-Server hat mit 20 Beans und was weiß ich was, diese munter ihre Collections durch die Gegend reichen und irgendwann kommt das Ding wieder in meinem Code an und ich hole mir da einen String raus, kriege ich die Exception, weil das gar kein String ist, was ich da raushol. und dann feststellen, wer war das, der das da neigelegt hat, ist eine Ding der Unmöglichkeit. Es hat, dass die Type Erasure verwenden, hat noch ein paar andere Nachteile, da komme ich dann im Code dazu. Ein Beispielcode. Es gibt einen optionalen Laufzeitcheck mittels Wrapper. Ich kann meine Collection nehmen und mir aus dem Collection Framework eine Wrapper-Klasse holen. Da gibt es so Factory-Funktionen. Da gebe ich meine Collection und den Klassendeskriptor von dieser Klasse, mit der das überprüft, typisiert ist. Der Compiler überprüft auch, dass die zwei Sachen zusammenpassen. Und dann kriege ich eine neue Collection, die diese alte wrappt. Und die überprüft bei jeder Einfügeoperation, ob das auch das Richtige ist. Und dann kann ich dem alten Code sozusagen diesen Wrapper geben. Das macht das Ganze zwar ein Stückchen langsamer, aber dafür kracht es dann bei dem Saubeutel, der mir da fremde böse Sachen neilegt, statt bei mir, der ich gar nichts dafür kann. Gut. Und die Generics sind nicht sonderlich kompatibel zu Arrays. Ich kann unter anderem kein Array von einem parametrisierten Typ anlegen. Ich kann ein Array dazu casten, aber anlegen kann ich nur eins vom unparametrisierten Typ. Da sind sie, wenn man sich die Sun-Foren und die JSS dazu anschaut und so weiter, schwer am Diskutieren und Kämpfen, wie man das wieder halbwegs fixen kann. Vielleicht bleibt es so, wie es ist. Vielleicht geht es irgendwann dazu, dass die Typinformation doch erhalten bleibt. Vielleicht auch relativ komplex. Ein Teil dieser Defizite kann man eben manuell, also durch eigene Programmierarbeit, indem man die Typinformation als Programmierer zur Laufzeit mitgibt, umgehen. Ein Teil kann man auch nur dadurch umgehen, dass man sozusagen dann wieder einen guten alten Cast verwendet, wie eben mit diesen Arrays. Ich lege dann ein Array vom unparametrisierten Typ an und caste das auf eine Variable vom parametrisierten Typ. Aber dann habe ich das Problem, die Typsicherheit ist dahin. Und was da passiert, juckt den Compiler dann nicht mehr. Er gibt eine hübsche Warning und die kann ich neuerdings mit den, kommen wir noch später noch dazu, mit den Annotations sogar abschalten, die Warning. Gut, so nach dem Motto, ich weiß, was ich tue. Also der gute alte Void Stern von C hat da ein Stück weit Einzug in Java gefunden. Nicht ganz so weit, weil die Virtual Machine als solche bleibt immer noch konsistent. Also zur Laufzeit, wenn irgendwas nicht passt, kracht es dann schon irgendwo an der Stelle mit einer schönen Exception. Die Virtual Machine bleibt in sich konsistent, aber das hilft meiner Applikation manchmal halt auch nicht weiter. Das ist jetzt ein Beispiel. Der alte Code, ich hole mir eine ArrayList, also der kompiliert mit Java 1.5 immer noch. Es gibt dann ab und zu Warnings, dass ArrayList eigentlich parametrisiert ist und dass ein Generic-Typ ist und dass ich hier unparametrisiert verwende. Aber der Code funktioniert also wie bisher. Ich lege mir hier eine ArrayList an, schmeiße da einen String rein und beim Rausholen macht er die Laufzeitüberprüfung dazu. Das hier unten ist dann der neue Code. Ich deklariere, das ist eine ArrayList von Strings. Und das muss ich hier beim Konstruktor auch wieder angeben. Das Dazufügen vom String ist wie bisher. Und beim Rausholen brauche ich keinen Cast mehr. Weil der weiß, das ist eine ArrayList von Strings. Wenn ich mir anschaue, was der Compiler daraus für einen Code erzeugt, in der Java Virtual Machine sieht, das ist genau dieser. Die Überprüfung macht der Compiler für mich rein. Der JIT macht sie, wenn er weiß, dass es geht, wieder raus. Aber das weiß der Compiler noch nicht. Also in dem einfachen Fall schon, aber nicht in allen Fällen. Und also sozusagen die Type Erasure macht aus dem Code, den ich schreibe, und wo ich mir hier sicher sein kann, da ist ein String, im Prinzip wieder diesen Code von da oben. Es gibt die Garantie, wenn ich eine Applikation durchgängig mit Generics schreibe und an keiner Stelle eine Warning kriege vom Compiler, dass ich sozusagen die Typsicherheit verlasse, dass dann diese Applikation zur Laufzeit keine ClassCast-Exception schmeißt. Also diese Methode hier wird nie an dieser Stelle eine Classcast-Exception schmeißen, genau wie diese hier nie eine schmeißt. Nur wenn ich halt komplexere Applikationen habe und diesen Container kann ich überall hingeben, wo eine ArrayList verlangt wird und da schmeißt mir irgendjemand anders was rein, der einen Code ohne Generics geschrieben hat, dann kracht es bei mir, wenn ich es da wieder raushol. Also wenn ich alten und neuen Code sozusagen mische. Einer der größten Unterschiede zu Templates ist, ich kann hier als Parameter nur Typen angeben. Bei Templates von C++ kann ich Konstanten, Ausdrücke, was weiß ich was ich will, da ziemlich viel reinschmeißen. In Generics können nur Typen reinschmeißen. Es geht ein bisschen fortgeschrittener. Vorher habe ich jetzt einen Generic-Typ verwendet, einen generischen Typ, das ist relativ einfach. Wenn ich selber einen schreiben will, wird es meistens ein bisschen komplexer. Und zwar mache ich jetzt hier meine Klasse Enhanced Generics und die ist parametrisiert mit der Variable Typ und ich lege fest, dieser Typ ist eine Erweiterung von Appendable. Das heißt, hier vorne meine ArrayList, die habe ich ja hier mit dem Typ String parametrisiert. Ich lege hier fest, dass meine Klasse nur mit Klassen parametrisiert werden, die dieses Interface Appendable implementieren. Das hat den Vorteil, ich kann dann hier eine Variable davon deklarieren. Ich gebe hier wirklich dann Typ an. Ich könnte hier auch Otto schreiben, dann müsste ich hier Otto schreiben. Und ich kann dann Methoden verwenden, die dieses Interface Appendable deklariert. Wenn ich hier einfach Typ Klammer zugeschrieben hätte, ohne das Extends Appendable, könnte man mich mit beliebigen Objekten deklarieren und dann könnte ich hier das Append nicht aufrufen. Weil Append eine Methode ist, die von diesem Appendable kommt und ich dann keine Garantie hätte, dass mein Objekt wirklich davon ist. Ich kann jetzt hier Methoden, die als Parameter diesen Variablen von diesem Typ bekommen. Ich kann Methoden mit dem Rückgabewert von diesem Typ machen. Ich kann sogenannte Wildcards verwenden. Wenn ich jetzt meine Daten in eine Collection werfen will, dann kann das eine Collection von Appendable sein, es kann aber auch eine Collection sein, die beliebige Oberklassen von Appendable frisst. Wenn ich eine Collection von Fahrzeuge habe, dann kann ich da ja Autos reinschmeißen. Ich muss ja nicht eine Autosammlung haben, ich kann ein Auto auch in eine Fahrzeugsammlung reinschmeißen. Oder in eine Sammlung von beweglichen Maschinen. Oder ähnliches. Dann verwende ich hier, das ist also eine Methode addTo und die hat einen Parameter Container und der ist eine Collection von irgendeiner Superklasse von Typ. Und damit kann ich container.addData machen. Also es, wenn jetzt mein Typ zum Beispiel StringBuffer ist, dann kann die Collection vom Typ Appendable sein oder vom Typ AbstractStringBuffer. Oder in diese Richtung. Andererseits, wenn ich was rausholen will aus einer Collection, dann kann es eine Collection vom gleichen Typ sein oder von einer Unterklasse. Wenn ich weiß, ich habe Autos und ich greife in eine Fahrzeugsammlung rein, dann kann es sein, ich bekomme eine Lokomotive. Boom, Crash, geht schief. Aber wenn ich weiß, ich habe Autos, ich will Autos und ich greife in eine Sammlung von BMW, PKWs rein, oder ich greife in eine Sammlung von Cabrios rein, dann klappt es, weil ich weiß, das, was ich da rauskriege, ist ein Auto, weil Cabrio eine Unterklasse von Auto ist. Und das kann ich wieder hier machen, diese Methode getFirstFrom kriegt eine Collection von irgendwas, das eine Unterklasse von Typ beinhaltet, eine Collection, und dann hole ich mir dann Iterator und hole mir das erste Element raus. Und das geht also. Sind also dann Collections für Fortgeschrittene. Also meistens brauche ich diese Geschichten hier, wenn ich selber parametrische, generische Typen definiere. Wenn ich sie anwende, kann ich die Methoden einfach so rufen, wie es eigentlich logisch ist und es funktioniert. Du bekommst hier erstmal ein Auto raus. Du kannst mit Reflection oder Instance of oder ähnlichem natürlich schauen, ist das ein BMW oder was auch immer. Aber das, du kriegst hier erstmal nur ein Auto raus.
Also ich müsste dann extra was für alle BMWs machen, weil sonst krieg ich ein Auto raus.
Ja, es ist halt ein BMW-Objekt, aber jeder BMW ist ein Auto. Ja. Und wenn es mich nur interessiert, es ist ein Auto, kann ich das hier verwenden, auch wenn die Sammlung eine BMW-Sammlung ist. Während hier oben wird es nicht funktionieren. Hier kann ich keine BMW-Sammlung angeben. Weil wenn mein Auto hier zufällig ein Audi ist und ich will den in die BMW-Sammlung reinstopfen, das geht nicht. Ich meine, die Konzerne kaufen sich zwar alle gegenseitig auf, aber soweit sind die Programmiersprachen noch nicht, dass man Typen fusionieren und aufkaufen kann. Okay. Mal so ein bisschen erschrecken noch Hässlichkeiten. Das ist jetzt das erste Quelltextbeispiel, das nicht kompiliert. Beziehungsweise vorher das von Oak, das kompiliert auch nicht, weil ich keinen Oak-Compiler gefunden habe und der Java-Compiler frisst es nicht. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zu den Templates bei C++. Ich habe zur Laufzeit diese Typinformation nicht mehr. Der Compiler schmeißt die weg, wenn er das kompiliert. Er macht zwar in die Class-File sozusagen noch Informationen rein, damit er, wenn er später dagegen kompiliert, das wieder überprüfen kann. Aber die Virtual Machine schmeißt es weg. Im Class-File steht sozusagen drin, dieser Typ durchgängig oder so. Aber es gibt zur Laufzeit keinen Hinweis darauf, dass dieser Typ weiß nicht, mit was er jetzt konkret instanziiert wird. Das heißt, wenn ich hier eine Methode Typ habe, der mir einen Typ ergeben soll, dann kann ich nicht New Typ machen. Weil was Typ genau für eine Klasse ist, weiß er zur Laufzeit nicht, gibt einen Compiler-Error. Oder auch ein Array von Typ anlegen, geht nicht. Der Compiler kann lediglich sozusagen überprüfen, wird dieser Typ konsistent weiterverwendet. Und wenn ich den eingeschränkt habe mit diesem Extends, dann kann ich Methoden davon verwenden, aber ich kann sozusagen nicht die Typinformation an sich, welcher Typ das jetzt konkret ist in dieser Template-Ausprägung, ist verloren. Ich kann sie mir nur manuell nachbauen. Ich kann mir einfach das Class-Objekt von diesem Typ übergeben lassen. In Java gibt es ja Reflection und jedes Objekt hat eine Methode getClass, wo ich die Klasse davon kriege. Und mit Typname.class kriege ich auch das Klassenobjekt. Und das kann ich hier verwenden. Und der Compiler überprüft, dass das Class-Objekt, die Class-Objekte sind alle durch Compiler-Magie automatisch mit ihrem eigenen Typ parametrisiert. Das heißt, wenn ich meine Klasse blub habe und ich mache blub.class, dann hat das Objekt, das da kommt, den Typ class, spitze Klammer auf, blub, spitze Klammer zu. Das ist Compiler-Magie. Ebenso wie das getClass-Methode. Und das Problem, der Punkt ist eben hier, überprüft der Compiler sozusagen, dass die Klasse, die ich hier reinschmeiße, die ist, die auch dann der Rückgabewert ist, also dieser Klasse.newInstance-Aufruf, der von der Klasse ein neues Objekt anlegt, ist auch parametrisiert und hat die Garantie, dass er den Typ zurückgibt, der, mit dem das Class-Objekt parametrisiert ist. Und damit kann also der Compiler diese Methode in sich überprüfen, dass die keinen Fehler, keinen Class-Cast-Exception oder ähnliches zur Laufzeit macht, dass also dieser Rückgabetyp derselbe Typ ist, wie der, mit dem das Klassenobjekt parametrisiert ist. Also ich kann mir sozusagen zur Laufzeit diese Typinformation explizit noch mitgeben. Das machen zum Beispiel auch die Enum-Sets oder wenn ich diese Wrapper verwende, die diesen Check zur Laufzeit, diesen Typ-Check nachrüsten aus dem Collections-Framework, denen übergebe ich auch dieses Class-Objekt. Auch mit dem Array geht es hier dann. Klasse und Größe und dann macht er hier Array.newInstance von dem Ding. Klasse und Size. Also ich kann sozusagen das, was sie weggelassen haben, an den meisten Fällen nachbauen. Es gibt Sprachen, wenn ich es mir richtig habe sagen lassen, gehört Ada, glaube ich, dazu, wo eben der Compiler diese ganze Magie schon mitmacht, wo ich zur Laufzeit Typ wirklich verwenden kann, weil der intern das Ganze handelt. Und das ist einer der größeren Kritikpunkte an diesen Generics, dass sie das eben nicht gemacht haben, dass sie den Schritt nicht weiter gegangen sind. Hier zum Beispiel muss ich aber trotzdem casten. Ansonsten gibt es eine Warning beim Array. Weil Arrays nicht auf die Art und Weise typisiert sind, weil das Array.newInstance eigentlich nur ein Array von Object dann zurückgibt. Also das ist so deklariert. Es gibt mir in Wirklichkeit zwar ein Array von diesem Typ zurück, aber die Funktion hier ist anders deklariert. Diese Methode hier übrigens gibt einen Compiler-Fehler, weil sie eigentlich mit der hier kollidiert. Weil durch die Type Erasure schmeißt er Informationen weg. Und dieses Ding hier hat für die Java JVM den Rückgabewert Object, diese Methode, durch die Type Erasure. Die JVM sieht nur, der gibt Object zurück und kriegt eine Klasse als Parameter. Und diese Methode hier, obwohl sie eigentlich anders aussieht, gibt ein Object zurück und kriegt eine Klasse als Parameter. Wie das parametrisiert ist, das sieht die JVM gar nicht mehr. Deswegen gibt das hier einen Compilerfehler, weil die zwei Methoden für die Java JVM die gleiche Signatur hätten. Die hier übrigens geht wieder, weil hier der Rückgabewert eine Unterklasse von Char-Sequence ist. Das heißt, hier wird der Rückgabewert, im Gegensatz zu hier, wo Objekt ist, mit Char-Sequence neu geschrieben. Das heißt, die Methode kann die JVM auseinanderhalten von der Methode. Aber erst seit 1.5. Weil erst seit 1.5 ist es erlaubt im Java-Bytecode-Format, dass zwei Methoden, die gleichen Parameter kriegen, unterschiedliche Rückgabewerte haben. Es funktioniert noch nicht, wenn ich zwei Methoden aufrufe, die gleichen Parameter haben, dass er anhand vom Rückgabewert unterscheidet, welche er nehmen soll. Das haben sie nicht eingebaut. Sie haben nur für diese Type Erasure da sozusagen das eingebaut, dass eine Funktion mit gleicher Signatur anderen Rückgabewert haben kann. Also irgendwie haben sie es da auch wieder nur so halb oder dreiviertel umgesetzt und nicht wirklich toll. Also man kann davon durchaus Kopfschmerzen kriegen. Jetzt kommt wiederum etwas, was mir... Achso, Frage? Unterschiedliche Parameterreihenfolge, was wiederum sehr dazu führt, dass man dann die Methoden nicht richtig auseinanderhalten kann, besonders wenn ich mehrere Parameter vom gleichen Typ habe, mal übergebe ich XY und mal YX, dann kommt man total durcheinander. Es erinnert mich dann an die Leute von C, die für den Operator Plus, glaube ich, zum Überladen, den gibt es einmal, oder Plus, den gibt es einmal, Plus Plus ist, glaube ich, einmal Präfix und einmal Postfix. Und um die zu überladen, gibt es einmal die Funktion Operator Plus Plus ohne Parameter und einmal mit einem Parameter Int, der einfach ignoriert wird, aber der Compiler kann damit unterscheiden, ob ich die Präfix oder die Postfix überladen will. Und also ich habe das echt auch schon gesehen, Java-Methoden, wo ein Parameter dran ist, wo dokumentiert ist, der wird ignoriert. Man hat das eigentlich nur gemacht, weil man einen anderen Rückgabewert eigentlich haben will. Der bessere Wert wäre vermutlich gewesen, die Methode dann einfach anders zu nennen. Dann habe ich so Methoden wie asInt, asDouble, asObject, asString, as was weiß ich was und dann 20 Methoden. Ist irgendwie auch dann auch wieder ätzend. Also es gibt ein paar Sachen in Java, die kann man lieben und es gibt ein paar Sachen in Java, die kann man hassen. Aber ich glaube, das ist bei jeder Sprache so. Was mir sehr gut gefällt, sind die Metadaten, die Annotations. Ich kann den Quelltext mit sozusagen beliebigen Metainformationen anreichern. Also Informationen, die den Compiler eigentlich nicht wirklich zu interessieren haben, die eigentlich nicht zum Programm selber gehören, zur Programmlogik gehören, aber die vielleicht ein Dokumentationstool interessieren oder irgendwer, der auf diesen Objekten arbeitet mit Reflection Oder irgendjemand, der zum Beispiel Schnittstellendefinitionen für Remote Method Invocation oder so, PC macht. Ich kann eigene Typen für diese Metadaten definieren, bin also nicht auf irgendwelche von SAN festgelegt. Die werden auch wieder schön in Packages und so weiter unterteilt. Das heißt, ich habe da keine Kollisionen, auch wenn die gleich heißen. Und ich kann festlegen, ob die zur Compile-Zeit, zur Klassenladezeit oder sogar noch zur Laufzeit am Objekt liegen und so weiter. Eine Anwendung davon ist eine gezielte Unterdrückung von Compiler-Wandlungen. So nach dem Motto, ich weiß hier, was ich tue, gibt es Add Suppress Warning. Da kann ich Compiler-Wandlung unterdrücken. Sun hat da ein paar dafür definiert. Der Sun Java Compiler implementiert noch nicht alle davon, aber Eclipse zum Beispiel implementiert die relativ konsequent. Die sind da inzwischen compilertechnisch sogar etwas weiter als Sun. Generische Persistenzmechanismen. Ich kann an irgendwelche Objektvariablen hinschreiben, das hat den SQL-Typ int oder das ist ein Primary Key oder ähnliches und auf die Art und Weise ein SQL-Mapping sozusagen in mein Objekt mit hineinschreiben und dann kann das zur Laufzeit ausgelesen und in SQL gespeichert werden. Ich habe selber mal in ungefähr 10 Zeilen Code so ein Mini-Ding geschrieben. Die Version, die jetzt produktiv ist, hat ungefähr 30 Zeilen, der mir beliebige mit Annotations, Read und Write gespickte Objekte in SQL umwandelt. Ich habe eine Methode, der mir die passende Tabellendefinition macht, einen, der mir das Objekt liest und einen, der mir das Objekt schreibt. Test-Frameworks, da habe ich noch gleich noch ein Codebeispiel dazu. So Interface-Generaten für irgendwelche Interface-Description-Languages oder EJB 3.0, wer schon mal mit EJB gearbeitet hat, Local Interface, Remote Interface, was weiß ich was man da alles braucht, Deployment-Deskriptoren und so weiter. EJB 3.0, also für JBoss gibt es davon eine Beispielimplementierung. Ich schreibe an alle Methoden, die ich öffentlich zur Verfügung stellen will, add remote davor. Und das Char, was ich da kompiliere, nenne ich .ejb3 statt .char und schmeiße es in den JBoss rein und der kümmert sich um den Rest. Und dann können beliebige hergehen und anhand meines Klassennamens aus dem Namensdienst eine Instanz von meinem Bean bekommen. Und den ganzen Graphic kann ich alles weglassen mit Remote Interface, Home Interface, Remote Exception, was weiß ich was. Kümmert sich überall die Laufzeitumgebung drum. Ist ganz schön. Hier sind mal zwei einfache Annotation-Typen definiert. Und zwar der Annotationstyp definiert eine Methode, eine statische Methode einer Klasse als Testmethode. Da kommt danach das Beispiel, wo ich das verwende. Diese mit public add interface annotest und im leeren body habe ich jetzt hier ein Annotation definiert. Add interface heißt sozusagen, das ist kein Interface, das ich definiere, sondern das ist eine Annotation. Dieses Interface hat selber zwei Annotations. Retention Policy Runtime, das heißt, die will ich zur Laufzeit am Objekt dran haben. Und man kann sie nur an Methoden verwenden. Ein anderer Typ hier unten, der ist parametrisiert. Er hat selber zwar keine Annotations, weil das ist eigentlich wurscht, ob das zur Laufzeit da ist in dem Fall oder ähnliches, ist mir jetzt wurscht. Aber er hat ein String Value mit einem Default Leerstring. Und den kann ich verwenden, zum Beispiel um Urheberrechtshinweise zu machen. Ich habe auch kein Target festgelegt, das heißt, den kann ich an Methoden oder Strings oder wo ich will hinschmeißen. Das ist jetzt ein Programmcode, also es macht nicht sonderlich viel. Es hat hier eine statische Methode add, der zwei Variablen addiert und eine Instanzmethode sub, der zwei Variablen subtrahiert. Ich habe hier oben mit dieser Annotation Anno-Recht mein Urheberrecht zum Ausdruck gebracht. Die war ja, wenn wir das anschauen, hier mit einem String deklariert. Meine Laufzeitumgebung geht also hin und klatscht an die Klasse in die Metainformationen rein, dann eine Instanz von diesem Interface, also das hier, wird wie ein Interface, nur mit ein paar besonderen Flags, noch abgespeichert. Genauso wie auch dieses Retention und Target. Deswegen muss ich die auch hier so importieren. Und dann hat das Class-File und der Klassendeskriptor, kann ich dann Get-Annotations rufen und bekomme dann eine Instanz von diesem Anno-Recht Und wenn ich da Value aufrufe, wird mir dieser String entgegengeschmissen. Dann habe ich hier zwei Methoden. Diese Methode testet, ob add von 1,1 ungleich 2 zurückliefert. Also die müsste sozusagen immer fehlschlagen. Und diese hier asserted, dass wenn ich 1 von 1 abziehe, dass das 0 ist. Das heißt, der Test müsste immer bestanden werden. Das sind also zwei statische Testmethoden. Da der eine Instanzmethode testet, macht er hier noch eine Instanz davon. Und da habe ich add anno-test einfach so davor geschrieben, vor das Public. Und jetzt bauschten wir uns ein Test-Framework, sowas wie JUnit oder ähnliches dazu. Das ist ein generisches Test-Framework, Mini-Unit-Tester. Der holt sich aus den Argumenten, das ist also eine Java-Applikation, in Klassennamen holt sich da die Instanz davon, geht über die Methoden drüber, jede Methode, die diese anno-test-Annotation hat, wird einfach aufgerufen ohne Parameter und passt auf 1 gesetzt. Wenn hier aber ein Fehler passiert, schmeiße ich mir den Stacktrace raus und dann zähle ich den Zähler noch hoch. Und hier unten so und so viel von so und so viel Tests habe ich bestanden. Hier in, gerade mal, wenn ich die Kommentare weglasse, 20 Zeilen Code, ein universelles Testprogramm, das ich auf beliebige Klassen loslassen kann, die nur dieses add-anno-Test an manche statische Methoden hinschreiben. So schnell habe ich einen Unit-Tester geschrieben. Also bis man sowas produktiv einsetzen kann, kann man es natürlich noch ein bisschen ausbauen mit Parameter und Rückgabewert und was weiß ich was allem, aber das zeigt so ein bisschen die Mächtigkeit von diesen Dingern. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätten, würde ich es auch vorführen, aber ich glaube, da läuft uns die Zeit davon. Typsichere Enumerations haben sie in Java 1.5 auch eingeführt, die sind auch sehr lustig. Es wird übersetzt, dieses Public Enum, Simple Enum und dann zähle ich hier, wir erinnern uns, Umlaute sind erlaubt in Java, zähle ich hier die 12 Monate auf. Und ich kann dann also simpleenum.januar, simpleenum.februar und so weiter diese Typen verwenden. Wenn ich irgendwo eine Variable oder einen Parameter vom Typ simpleenum deklariere, dann kann ich genau diese 12 Instanzen übergeben. Intern übersetzt der Java-Compiler das in eine Klasse, die statische Variablen von diesem Namen hat, wo bei der Klasseninitialisierung final einzelne Instanzen davon angelegt haben und die Instanzen kriegen diesen Namen jeweils mitgegeben und wissen ihren eigenen Namen. Und es gibt auch Methode Ordinal da dran, wo sie von 0 bis 11 in dem Fall jetzt durchnummeriert sind und solche Dinger. Es gibt dann im Collection Frameworks ein Enum-Set, wo ich so, wenn ich Enums als Bitmasks verwendet habe in C und muss ich die ja explizit dann durchnummerieren. Hier kann ich einfach ein Enum-Set von diesem Typ erzeugen. Und der überprüft, kann dann genau Instanzen von diesem Typ haben und da kann ich also Januar, Februar und März nehmen und dann den März wieder rauslöschen oder wie ich lustig bin. Also diese Bitmasks sozusagen ersetzen. Die Dinger sind fast wie vollwertige Java-Klassen ausbaubar. Da habe ich auf der nächsten Folie noch ein Beispiel. Ich kann denen also Methoden verpassen. Ich kann für ein einzelnes Enum die Methoden der Oberklasse wieder überschreiben. Und ich kann das Ding sogar irgendwie Interfaces implementieren lassen. Public Enum, Simple Enum, Implements, Char-Sequence zum Beispiel. Und dann muss ich dem die Methoden von Char-Sequence hindefinieren und kann das Ding überall verwenden, wo ich eine Char-Sequence reinschmeiße. Das sind jetzt die Enums für Fortgeschrittene. Also, was ich fange mal hier, ich habe eine Methode dazu geschmissen, int Tage, mit einem Parameter Schalt, ob es ein Schaltjahr ist oder nicht, und gleich Annotation, Suppress Warnings Unused, weil mein Eclipse mich warnt, den Boolean Schalt verwende ich in dieser Methode gar nicht. Und ich habe hier eine hübsche kleine magische Formel. Ordinal ist von 0 angefangen, werden alle Enum-Konstanten durchnummeriert, ist also Monat mit 0 beginnend, und wenn ich das Modulo 7, Modulo 2 nehme, kommt entweder 0 oder 1 raus, je nachdem, ob es ein langer oder kurzer Monat ist. 31 minus diese Formel gibt die Monatslänge zurück. Außer in diesem scheiß blöden Februar. Das heißt, ich gehe jetzt her im Februar, mache ich eine Methode int Tage von Boolean Schalt und der verwendet den Parameter tatsächlich und liefert 29 oder 28 Drücke, je nachdem, ob ich ein Schaltjahr habe. At override ist übrigens eine Annotation. Wenn ich die hinmache, überprüft der Compiler, ob ich da tatsächlich eine Methode einer Oberklasse überschreibe und wenn nicht, gibt es einen Fehler. Dann kann es mir also nicht mehr passieren, ich will Oberklasse überschreiben und vertippe mich irgendwo, eine Methode überschreiben und vertippe mich irgendwo im Namen oder im Parameter irgendwo, ganz blöd. Und dann schreibe ich eine neue Methode und aufgerufen wird die von der Unterklasse, weil ich eigentlich aus Versehen eine neue Methode deklariert habe. Wenn ich hier at override davor schreibe und es existiert keine Oberklassenmethode, die da drauf passt, die ich damit überschreibe, gibt es einen Compilerfehler. Man kann Eclipse oder andere Compiler sogar dazu bringen, wenn ich eine Methode überschreibe und at override fehlt, dass er dann ein Warning ausgibt, um das sozusagen ein bisschen zu forcieren, dass man das verwendet. Hier habe ich noch so ein Enum-Set angelegt, eine statische Variable Sommer, das ist ein Set, und ich hole mir auf enumset.range von Mai bis September und mit Collections dann ein unmodifiable Set. Das ist ein Wrapper drumherum, der verhindert, dass das Set verändert wird. Das ist ganz sinnvoll, weil das eine statische Variable ist, dass mir da keiner drin neifroscht, weil ich will festlegen, was ein Sommer ist. Der geht also bei mir von Mai bis September. Also immer dann, wenn Rudi Carrell im Radio kommt. Und hier unten haben wir noch eine kleine Anwendung, statische Methode. Da haben wir die neue Enhanced For Loop drin. Kommt eigentlich nachher noch eine Folie dazu. Ich hole mir aus diesem Enhanced Enum.Values, gibt ein Array, wo alle die Dinger in der definierten Reihenfolge drin sind, die Enum-Instanzen. Ich kann da drüber iterieren und ich hole mir die Tage, wenn es kein Schaltjahr ist, die Tage, wenn es ein Schaltjahr ist, ob es im Sommer ist und den Namen von dem Monat. Und wenn ich das Ding auf der Kommandozeile aufrufe, machen wir jetzt gerade mal, wie hieß nochmal die Klasse? Dann funktioniert das tatsächlich. Also die Magie funktioniert wirklich mit diesem Überschreiben von diesem Parameter, der Februar. Hat wirklich mal 28 mal 29 Tage. Und hier, wir haben auch hier die 31er Tage, Monate, passend durch diese magische Formel hier erschlagen. Vielleicht sollte ich mir die patentieren lassen. Okay. Und das Patent an Richard Stallman zum Geburtstag schenken, der freut sich sicher. Einer der eher umstrittenen Features ist das Autoboxing und Unboxing. Ich habe in Java ja die Primitivtypen, hatte ich vorher schon aufgezählt, und die Objekte getrennt. Da ich aber manchmal irgendwo, wo ich eigentlich Objekte brauche, so einen Primitivtyp reinschmeißen will, gibt es von Anfang an Objekte, die diesen Primitivtypen entsprechen. Es gibt also zum Int ein Objekt Integer oder eine Klasse Integer, wo ich Objekte haben kann und aus dem Int ein Integer-Objekt machen und wieder zurück. Ähnlich gibt es dann Double, Float, Boolean und so weiter. Solche Umwandlungen musste ich bisher explizit machen, weil das ist aufwendig, so ein Objekt erzeugen oder ähnliches. In Java 1.5 gibt es das Autoboxing, das heißt, der wandelt das automatisch um. Wenn ich also irgendwo ein Integer-Objekt habe, kann ich dann plus 5 schreiben und der macht aus dem Integer-Objekt automatisch den Primitivtyp Integer. Und wenn ich irgendwo ein Objekt in eine Collection stopfen will und ich stopfe da 5 rein, legt da automatisch das Integer-Objekt 5 an und stopft es da rein. Ich sehe das deswegen kritisch. Es gibt zwar noch hübsche Warnings, je nach Compiler, wo ich mich dazu warnen lassen kann, wenn ich das mache, aber es führt noch mehr dazu, dass die Leute nicht sehen, dass das teure Operationen sind. So Objekte anlegen und wieder wegschmeißen und so weiter. Und das belastet den Garbage Collector noch mehr. Also es verleitet irgendwie zu ineffizientem Code, aber es ist halt wahnsinnig praktisch für Collections oder für die neuen VAR-Args, die auch neu eingeführt sind. Also wer zum Beispiel Zahlen als Key in der Hashmap verwenden will in Java, nimmt dann entweder die Hashmap vom GNU-Travi-Projekt oder irgendeine andere, weil die gibt es auch mit Zahlen als Parameter, oder er musste halt Integer-Objekte erzeugen. Und das macht jetzt mein Compiler für mich. Schön praktisch. Aber bin, wie gesagt, nicht ganz glücklich damit, weil das die Kosten davon versteckt. Also wenn sie nicht irgendwann ihre VM so weit optimieren, dass diese Kosten wieder wegfallen, dann verleitet es andererseits. Sun ist Hardwarehersteller. Die leben davon, dass die Leute schnelle Hardware brauchen. Und seit sie die Opteron-Server pushen, haben sie auch Hardware dabei, die wirklich performt, was das anbelangt. Also kann ich es auch verstehen, dass sie sowas nein nehmen, weil je mehr Hardware verkauft wird, desto besser davon. Mit effizientem Code ist Sun nicht wirklich gedient, weil das tut ja auf den alten Rechnern auch noch. Aber das ist wahrscheinlich nur eine Vermutung von mir, die von der Wahrheit sehr weit entfernt ist. Dann die neue Vorschleife. Ich kann über Arrays oder über Instanzen von Iterable, also alles, was mein Iterator zurückliefern kann. War da Frage?
Ja. Vielleicht nur zu dem Autoboxing. Das war, da ging vor kurzem durch die Kommentare ein Link zu einem Newsgroup-Posting an die Menschen, der sich als Teil des ursprünglichen Design-Teams von Java angegrenzt hat. Obwohl auch das hat zumindest eine tolle Sun-Adresse gehabt.
Ja.
Der Entwickler explizit ein New hinschreibt, darf Speicher adduziert werden. Deswegen haben sie ursprünglich dieses Autoboxing explizit rausgelassen und wollten sowas auch nicht drin haben.
Also ich glaube, C-Sharp hat es und ich glaube, damit ist es begründet, oder? Also C-Sharp hat auch so ähnlich wie Template oder Java Generics einen entsprechenden Mechanismus. Ich glaube, der heißt auch Generics bei C-Sharp. Also einige der Sachen, die sie hier haben, sind ein bisschen auch in der Klassenbibliothek C-Sharp nachgehäkelt, nachdem jahrelang nichts mehr passiert ist. Sun verspricht jetzt übrigens einen 18-monatigen Release-Zyklus für neue Major-Releases vom JDK. Das haben, nachdem jetzt, glaube ich, 4 Jahre oder so nicht mehr wesentlich was passiert ist, kriegen sie jetzt wieder Druck. .NET pusht Konkurrenz. Also diese neue Vorschleife, ich kann über Arrays und über alles, was mir ein Iterator zurückgibt, drüber iterieren mit dieser Vorschleife, aber nicht für einen Iterator, den ich schon habe. Ist aber eigentlich nicht so schlimm, weil ich kann mir eine anonyme Klasse angeben, die genau diesen Iterator zurückliefert und selber iterierbar ist. Oder über Char-Sequences oder Ähnliches kann ich nicht drüber iterieren, über die Characters da drin. Statische Imports sind auch ein sehr kleines Feature, aber ein sehr nützliches Feature. Wenn ich irgendwo Konstanten oder statische Methoden oder so von woanders verwenden will, muss ich die eigentlich immer qualifizieren mit Typname.Methode oder Typname.Konstante. Programmierer sind faul, genau wie alle Leute, darum haben sie alle möglichen Tricks gemacht, um das nicht zu müssen. Entweder ich leite einfach von der Klasse ab, wo diese Dinger definiert sind, hat aber das Problem, eventuell hole ich mir den ganzen anderen Bloat, den ich eigentlich gar nicht brauche. Und deswegen sind die Leute dann dazu übergegangen und haben ihre Konstanten in einem Interface definiert. Weil Konstanten kann ich definieren in einem Interface und dann implementiere ich einfach dieses Interface, Implements Interface. Ich brauche keine Methoden und nichts definieren oder Ähnliches, weil das Interface ja da nichts hat, aber ich erbe die ganzen Konstanten und kann sie dann einfach verwenden. War also ein schöner Missbrauch der Vererbung mittels zweier Techniken, der eigentlich nicht wirklich toll ist. Dem wird jetzt mit dem statischen Imports was dagegen gesetzt. Ich mache Import Static Typ.Variable oder Typ.Stand, dann importiere ich mir einfach alles. Import in Java heißt ja eigentlich nur, dass der Compiler das Zeug sichtbar hat. Wenn es Kollisionen gibt, muss ich es voll ausqualifizieren. Es ändert sich am Code selber nichts, ob ich das Ding voll qualifiziert habe oder oben importiere und unten nicht qualifiziere. Das ist also rein eben, was der Compiler sozusagen, dass der die kurzen Namen auf die langen richtig mappt. Und da ist dieser statische Import, Import Static, also ein sehr nützliches Tool. Und die letzte kleinere Änderung sind variable Argumentlisten. Die Leute wollten printf. .NET hat's. Also machen wir eine Deklaration. Ich deklariere meine Variablenparameter und schreibe bei einem Typ Punkt, Punkt, Punkt und dann den Variablennamen. Umgesetzt für die Java VM sieht es so aus. Typ Array Name. Also ein Array von diesem Typ. Es wird auch zur Laufzeit dann, wenn ich dann meine Parameter angebe, in Wirklichkeit ein Array draus gemacht. Ich kann das Ding auch mit dem Array aufrufen. Dadurch, dass ich ein Array von irgendwelchen Objekten verwenden kann, ist ja eben auch die Sicherheit der VM gewährleistet. Wenn ich mehr Argumente aufrufe, als da drin sind, gibt es eine Index Out of Bounds Exception, was bei C ja nicht passiert. Da adressiere ich irgendwo ins Decknet, da kommen die meisten Buffer Overflows, wenn ich zum Beispiel ein Char Array zu weit drüber adressiere oder ähnliche Geschichten her. Außerdem weiß ich, das ist ein Array von diesem Typ. Das heißt, es sind schon mal Objekte, die diesen Typ oder Unterklassen haben und kann dadurch sozusagen Sachen voraussetzen. Und ich kann jedes Objekt einzeln zur Laufzeit natürlich mit Classcast nochmal genauer anschauen, was das ist. Also nicht so Void Stunts wie in C++ oder C, wo ich dann nicht weiß, was kommt da raus bei printf. Wenn da Prozent irgendwas Blödes steht, gibt er mir einen Float als Hex oder ähnliches aus. Da gibt es ein paar lustige Hacks, wo man dann irgendwie Rücksprungadressen auf dem Stack ausgibt und was weiß ich was für Käse. Oder sich selber auch ins Knie schießen kann und das Ding dann abschmiert. Ja. Du kannst für Typ Object angeben, ja. Dann weißt du, das, was da rauskommt, ist irgendein Object. Aber wenn du das Object dann zum Beispiel als Auto verwenden willst, brauchst du einen Cast wieder. Und den überprüft ja die Virtual Machine, ob es passt. Und du kannst nicht mehr Objekte rausholen, als das Ding lang ist. Also nicht auf den Stack raus. Also ich sage nicht, dass die Sicherheit deiner Applikation gewährleistet ist, aber die Sicherheit der VM, die ist gewährleistet. Du kannst keine Buffer-Overflows machen, du kannst nicht auf dem Stack raus adressieren oder ähnliches. Allerdings nur fürs letzte Argument ist diese Notation möglich. Ich kann also nicht ein Array von Strings und dahinter ein Array von Floats oder so machen, sondern nur fürs letzte Argument. Und jetzt habe ich noch ein hübsches Beispiel, wo ich gleich die letzten vier Sachen alle kombiniert habe. Ich habe hier oben einen Import Static, Java Lang System Out. Das heißt, ich mache hier unten nur noch out.printf. Also ich kann nicht nur Konstanten, sondern alles, was statisch an einer Klasse definiert ist, mit Import Static da rein importieren. Dann habe ich hier eine Static Void Main, kann ich als String Punkt, 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 args definieren, funktioniert. Weil für die JVM ist es ein String-Array. Funktioniert wunderbar. Der Beweis, args, String-Array, Array ist gleich args, das funktioniert. Kann ich zuweisen. Und ich kann mit dem Enhanced For Loop, drittes Feature, jetzt über die Strings da drüber drüber iterieren, pass mir die jetzt mal als Integer und ruf dann mit dieser Variable printf auf. Einmal via var-args, dezimal%d und hex%x. Oh, das müsste backslash n heißen, das hat er mir irgendwie weggeschnitten. Und Wert, Wert. Einmal in Dezimal und einmal in Hex formatiert. Und zum Beweis, dass das in Wirklichkeit auf Objekt umgesetzt wird, lege ich mir hier ein Objekt-Array von Wert an und rufe printf damit auf und das funktioniert auch. Also es ist so ein bisschen Compiler, Sugar, es ist in der Class-File noch ein zusätzliches Flag, das angibt, der letzte Objektparameter ist so eine Punkt-Punkt-Notation, damit, wenn jemand anders seinen Code dagegen kompiliert, der Compiler das wieder checken kann. Aber für die VM selber oder für Code, der mit dem älteren Compiler übersetzt wird, ist das einfach ein Objekt davon, das da aufgerufen wird. Und für printf ist Objekt-Array definiert, aber ich kann auch hier zum Beispiel ein String-Array oder was auch immer da davon machen. Gut, Java 1.6, viel haben wir nicht mehr. AK Java 6, Codename Mustang. 1.5 war übrigens Tiger, da haben sie sich wohl mit macOS synchronisiert, die haben auch gerade einen Tiger rausgebracht. Da haben sie wieder mal ein bisschen Buzzword-Bingo geschrieben. Und eigentlich, wenn ich mir so anschaue, was die damit alles erreichen wollen, da denke ich mir ja, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass das von Anfang an dabei ist. Voraussichtlich haben sie aber keine Änderungen an der Sprache selber und auch keine größeren Änderungen an der VM, außer dass sie diverse kleine Optimierungen einbauen. Enterprise Desktop, tolles Buzzword, was man sich darunter vorstellen kann. Man ist auch XML und Web Services ist natürlich dabei. Ja, gut, schauen wir mal, was da kommt. Da sind, glaube ich, auch die IJB 3 dann fertig bis dahin und sowas. Und JDBC 4, ah ja, das ist aus der Liste, was sie alles planen an konkreten Features jetzt. XML digitale Signaturen nach W3C Standard ist in der Klassenbibliothek die Funktionen drin. Es gibt ein offizielles Java Compiler API, wo ich den Compiler von Sun aufrufen kann. Ganz praktisch zum Beispiel, wenn ich JSP übersetzen will oder ähnliches, weil Sun hat gemerkt, okay, die Leute nehmen entweder unser internes Sun API oder sie verwenden gleich einen Compiler von jemand anderem. Unseren JSP Compiler kaufen sie nicht. Und weil JSP wird ja erst in Java übersetzt und das wird dann weiter übersetzt, üblicherweise. Dann ein kleines Update für die Class-File-Specification, wo ein paar Limits höher gesetzt werden, zum Beispiel dürfen bestimmte Konstanten jetzt länger werden und ähnliches, weil auch die Leute JSPs gemacht haben, die haben dann Class-Files rausgeneriert aus irgendwelchen großen XML-Files, die der Compiler nicht mehr übersetzen konnte, weil er über irgendwelche Limits gestolpert ist, maximale Methodenlängen und was es da alles gab. JDBC 4.0, Scripting für die Java-Plattform. Es gibt ein Scripting-API für dynamische Skriptsprachen und vielleicht wird die Rhino-Engine, die JavaScript-Engine vom Mozilla-Projekt, gleich mitgeliefert als Beispiel für eine Scripting-Engine. Kann man dann also in JavaScript auf seinen Java-Objekten rumskripten. Dann soll es integriert werden mit Longhorn, also diesem neuen Windows für Ochsen oder so ähnlich. Und angeblich eine tolle Koexistenz mit der CLR. Das kann jetzt entweder heißen, ich kann beides gleichzeitig installiert haben und es tut sich nichts. Oder es kann sein, dass sie versuchen, das irgendwie zu verschmelzen, dass ich vom einen ans andere rufen kann oder so. Also CLR ist diese Laufzeitumgebung von dem .NET-Zeug. Dann gibt es ein paar neue Java-Doc-Tags. Es gibt ein Smartcard-IO-API, ein Pluggable Annotation Processing API, wo ich mich in den Compiler einklinken kann. Und dann brauche ich, wenn ich die Annotations vom Java-Quelltext auslesen will und nicht von den Objekten, brauche ich nicht mehr selber Java parsen, sondern kann mich in den Compiler dazu pluggen. Grafik-Performance wird verbessert. Und was sonst? Aber das haben sie seit jedem Release, glaube ich, stand es auf der Liste. Und sie haben immer noch was gefunden, was zu langsam war. Java 1.7, Codename Dolphin, geplant Anfang 2008. Da ist es noch extrem unsicher. Also von dem Mustang kann man sich schon Alphas runterladen aus dem Netz. Man muss sich irgendwie, glaube ich, durchklicken und dann kriegt man die Dinger. Kann sie auch ausprobieren und so. Dafür ist noch sehr unsicher, was alles kommt. Vielleicht gibt es einen Friends-Mechanismus, dass ich also bestimmte Packages oder Klassen sagen kann, die sind Friends und dann können die auf Sachen von mir zugreifen, die nicht public sind. Könnte sein. Ist manchmal sinnvoll, wenn ich größere Softwareprojekte habe, wo ich Packages habe, die ich eigentlich in getrennten Packages habe, weil das Ganze sonst zu umfangreich wird, aber es gibt ein paar Stellen, wo ich sozusagen das Ding doch verzahnen will. Dann, es sollen neue JVM-Bytecodes für dynamische Sprachen kommen, wie zum Beispiel Groovy, Ruby, BeanShell, JPython oder ähnliches, wo die ihre dynamischen Geschichten, die sie im Moment ziemlich viel über Reflection machen, dann direkt über einen Bytecode in der JVM machen können. Soll da die Performance verbessern. Wahrscheinlich eine Reaktion darauf, dass Microsoft im Moment als Hauptargument gegen Java bringt, ja die JVM ist so auf Java festgelegt und unter anderem den Python, also Python-Java-Entwickler eingestellt hat, dass der das Iron Python entwickelt, den Python für .NET. Und da also sozusagen auf halber Flamme, aber genug für die Publicity verschiedene andere Sprachen in ihre .NET-VM reinkocht. Dann könnte es sein, dass BeanShell oder auch Groovy in der Standardbibliothek implementiert und mitgeliefert werden. Fortress wird eventuell integriert mit passenden Geschichten an die Bytecodes wieder angepasst. Also Fortress ist so eine Kreuzung aus Fortran und Java. Und da muss man wieder an der JVM, oder nicht an der JVM, aber an den Classfiles noch ein paar zusätzliche Deklarationsmöglichkeiten bieten. Und das wird da vielleicht mit integriert. XML-Literale und Manipulationsmöglichkeiten dafür sind im Gespräch. Also ich kann dann sozusagen direkt XML im Java-Quelltext machen und eine neue Multitasking-JVM Barcelona ist der Codename dafür. Die soll also mehrere völlig voneinander unabhängige Java-Applikationen in derselben JVM machen können. Und wenn ich eine neue Applikation starte, wird die in der gleichen bestehenden JVM sozusagen nachgeladen, hat hauptsächlich Performance-Geschichten für einen Desktop. Auf dem Server werden sich die Admins weiter davor hüten und das Zeug allein schon aus Stabilitätsgründen, damit sie es einzeln abschießen können, wenn es Amok läuft, in unterschiedliche JVMs legen. Kill-9 ist ein Werkzeug, das die Admins sehr ungern aus der Hand geben. Ja.